Also,
ja, jetzt geht's los.
Man sieht, die war schon lange nicht mehr da.
Und das Timing.
Prost.
Prost.
Prost. Prost.
Das haben wir mal drin verschieden.
Biertocher Podcast, Folge
63.
Ja. Mit dem Gregor.
Mit dem Horst.
Martin.
Mit Harald.
Und mit Johnny.
Oh je. Yeah.
Tja, es ist Dienstag, der 31. August. Ja. Juli.
Okay.
2012. Und wir freuen uns, dass Sie zuhören. Mhm. Ich nehme an, der Gregor fängt an mit den Hausmeisterthemen.
Sehr gut, nein.
Nein, okay, dann kann ich sofort meine rituelle Frage stellen.
Ja, Hausmeisterthemen. Diesmal ist es ja hoch einhergegangen in der Themenliste. Wir haben über 30 Postings. Unter anderem einen Themenvorschlag vom... Nein, beginnen wir mal so andersrum. Einer der Andreas hat uns Feedback gegeben zur letzten Folge, zur Folge 62, wo wir das Google Hangout-Experiment gestartet haben. Mhm. Und er hat halt gemeint, ja, was eh klar war, als Hörer, als so reiner Hörer, ist ein bisschen nervig irgendwie, wenn man den Google Hangout hat und uns beim Bildschirm bequatschen zuhört. Aber ja, ist trotzdem fand ich eine spaßige Angelegenheit, was wir gern angehört. Hatte so Hörspielcharakter. Ja. Ja, genau. Und wir haben Themenvorschläge bekommen, beispielsweise von Matthias.
Worüber wir uns alle sehr freuen.
Mhm, wir haben gerade vorher drüber gesprochen.
Leider hat keiner von uns wirklich diesen Themenvorschlag abgearbeitet.
Also genau, ich habe sein Blogposting gelesen. Das ist ja,
ja jeder hat
ganz
sich
gut.
Irgendwie auf den anderen verlassen.
Vielleicht sollten wir mal die anderen Hörer aufklären, worum es überhaupt geht. Der Matthias hat einen Vorschlag gemacht. Wir sollten über Single Sign-On-Systeme reden. Das kennt ihr sicherlich, wenn ihr auf eine Plattform geht und dort einen Account frisch anlegen möchtet. Dann gibt es oft so einen Button, möchtest du dich mit einem Facebook-Account anmelden,
genau,
oder mit einem Twitter-Account.
Oder
der Mechanismus ist natürlich praktisch, weil man spart sich die Passwort-Eingeberei und die ganze Sache. Hat aber, wie im Blogposting auch rauskommt, natürlich die Achillesferse, dass da ein Security, dass das Security-technisch vielleicht problematisch sein könnte.
Und zwar, weil nämlich, wenn man das Passwort auf Twitter zum Beispiel ändert, bleibt der Token vom Single Sign-On, der bei den Online-Diensten liegt, weiterhin gültig.
Das heißt, der kann sich mit dem alten Passwort.
Deswegen muss man, gibt es aber eh bei allen Single Sign-On-Systemen, soweit ich weiß, die Möglichkeit, dass du beim Twitter jetzt, beim Originalen, wo du halt deine ID hast, hast du halt eine Liste mit autorisierten Diensten und statt dass man quasi das Passwort ändert, muss man da die Dienste, die man nicht mehr will, wegklicken.
Genau. Mhm. Sobald man sie dort weggeklickt hat, können sie sich natürlich auch nicht mehr verbinden.
Okay, also hin und wieder einen Blick auf die Liste werfen, hilft da auch schon mal, wenn man sich interessiert. Ich habe überlegt, ich habe gar keine solche Accounts, bis auf einmal bei Pinterest, glaube ich, hat mich verleitet.
Ja, es gibt immer wieder Dinge, wo man überhaupt nur mit einem anderen Account draufkommt.
Ja. Mhm. Ja. Ja, genau, richtig, das war das. Also wir versprechen Besserung und werden uns das mal anschauen, weil es ist schon sehr praktisch. Außerdem gibt es dieses Open-ID-Projekt, das ja auch nicht uninteressant ist. Das gibt es ja auch schon einige Zeit lang.
Es gibt ja nicht nur die großen wie Facebook und Google und Twitter und wie man erwähnt, sondern auch Open-ID. Das ist ja der Versuch, das Ganze von einer unabhängigen Stelle zu gestalten.
Mhm. Wird zum Beispiel von Launchpad verwendet, von der Ubuntu-Entwicklungs- und Community-Plattform.
Ja. Open-ID, okay.
Und sehr viele, wenn ich es richtig kapiert habe, wenn du dich dann bei einer OpenID-Plattform anmeldest, die das unterstützt, kannst du diese OpenID dann für die anderen OpenIDs einsetzen.
Das sind eine ID, eine, um sie alle zu einem.
Ja, aber du kannst auch viele OpenIDs machen. Also
dann hebelst du es halt wieder aus.
Ja. Also, mir kommt halt vor, es gibt sozusagen zwei Ansätze. Der eine halt, dass man überall ein eigenes Passwort hat. Um das sinnvoll zu machen, muss man eigentlich einen Passwortmanager verwenden und überall ein anderes Passwort verwenden. Und das machen halt die wenigsten Leute. Und deswegen glaube ich, dass Single Sign-On, sind das jetzt eigentlich zwei verschiedene Dinge, von denen wir reden? Egal. die Alternative ist eben, dass man einen Account hat, wo man alles andere damit authentifiziert, wie man so will. Und auf dem kann man dann, was weiß ich, wöchentlich das Passwort ändern vielleicht.
Das Schlüsselbundprinzip.
Ja, genau. Und dafür muss man halt ab und zu mal in die Liste reinschauen, was da noch für Leichen im Keller sind.
Ja, der Schlüsselbund im Internet.
Der Schlüsselbund,
das klingt so schräg.
In der Cloud.
Ja, ab in die Cloud mit
in
dem
diesem Sinne Literaturtipp. Letzter Band vom Hitchhiker's Guide to the Galaxy von Douglas Adams.
Mhm.
Das ist, glaube ich, Mostly Harmless. Und da ist eine sehr schöne Szene über so einen Manager, der eine Identofix-Karte hat, wo alle seine Passwörter und Kreditkartennummern drauf sind, die ihm dann natürlich prompt gestohlen wird. Und was ich sehr lustig macht. Aber ja, vor 10 Jahren oder wann das geschrieben ist, eben über genau diese Tendenz, dass man, anstatt sich auf verschiedenen Seiten individuell anzumelden, also da ging es jetzt eher um Schlüssel, aber es kommt aus selbe Prinzip aus, dass man das dann alles zentralisiert und dann eben ein riesiges Sicherheitsloch hat.
Ja, weil wenn man immer das gleiche Passwort hat, ist das noch schlimmer, meiner Meinung nach.
Mhm.
Genau.
Ja, leider gibt es ja, also zum Glück gibt es ja niemanden, der das macht.
Oh. Genau, niemand hat die Wahl, das gleiche Passwort.
Niemand. Ja, was gibt es sonst noch? Ja, genau, es ging hoch einher zwischen dir und dem Andreas. Ihr habt sich ein bisschen hin und her kommentiert. Der Andreas hat nämlich Bezug genommen auf einen Themenvorschlag von einem anderen Andreas. Ah, ja. Da ging es um die Olympiade und ich glaube, dass sie das WLAN auf sich gemünzt haben oder so. Das weiß ich nicht mehr genau. Und er wünscht sich auf jeden Fall mehr Kontroverse, so wie ich es herausgelesen habe.
Ja, ich glaube, wir sind ihm zu harmonisch.
Da habe ich lachen müssen, weil vor 3 Folgen oder so sind wir ja mit Johnny zusammengesessen, hast du so das Thema aufgebracht. Wir sollten
ich kann uns eben mehr die Gefühle unserer Hörerschaft vorausahnen.
Ich muss nicht. Wahrscheinlich hast du
dank deswegen, meiner empathischen Fähigkeit.
Deswegen hast du wahrscheinlich halt das Stallmann-Thema noch.
Genau, Stallmann. Ja, nachdem wir, ich und der Martin, euch jetzt alle zum Balluch bekehrt haben, dass ihr nicht mehr widersprecht, wenn wir oft Balluch sagen, haben wir keine kontroversen Themen mehr, müssen wir halt
muss man nachschieben.
Ja. Aber in diesem Zusammenhang, was mit der, so, aus Berlin, wer ist das?
Matthias.
Ist es der Andreas?
Andreas, ja.
Okay, also der Andreas aus Berlin geschrieben hat. Ich sag's danach, aber.
Okay.
Also, ja, gehört jetzt nicht im Podcast, machen wir auf.
Alles klar.
Naja, okay, wenn du sagst.
Jetzt wird es aber kontrovers.
Ja. Okay.
Also mitten in die Kontroverse.
Hauptsächlich, weil ich jetzt den Faden verloren habe durchs Bier trinken, also nicht mehr, was ich sagen wollte.
Ja, und was noch zur Hausmeister-Themen hinkommt, unser Artwork wurde dank dir gepimpt.
Ja, also eigentlich Florians Artwork, ne?
Das ist
ja
Florian aufgebaut.
Genau, ich habe es weiter. Also Florian hat eine SVG-Datei geschickt von einem biertrinkenden Tux und ich habe es jetzt weiterverarbeitet und hoffe, ihr verarbeitet sie weiter, dass ja, unser Biertaucher-Logo immer besser wird.
Schon eine Idee. Also ich finde das Mikro finde ich super klasse, was du da eingebaut hast.
Das ist auch eine von alles von openclippert.org, ja. SVG-Dateien.
Genau. Und ich habe mir vorgenommen, wie du hast ein GitHub-Repository gemacht.
Das ich habe für meine Firma Spielen Programmieren sowieso ein GitHub-Repository, wo eigentlich nichts Gescheites drauf ist, außer ein paar Spiele von meinen Schülern. Mhm. Und da habe ich jetzt eben ein Unterverzeichnis gemacht für ein Biertaucher-Logo.
Das heißt, die Logos sind versioniert. Kann ich,
das Coole ist ja, dass SVG eine Textdatei ist. Ne?
Okay.
Das heißt, du tust die einfach von GitHub runterladen, veränderst die auf deiner eigenen Computer nach Herzenslust und committest es dann wieder bei GitHub oder schickst mir eine E-Mail und ich mache das dann.
Okay, aber ich könnte es auch selber einchecken.
Du könntest es auch selber einchecken, ja.
Cool. Oder wenn du einen eigenen GitHub-Account hast, kannst du einfach einen Branch mergen, also einen Branch ableiten und dann selber weiterarbeiten.
Genau.
Und
dann wird das zusammen mergen. Dir gehört es dann.
Branchen.
Das heißt, genau. Wir können uns forken. Ne?
Das klingt fork, genau, das Wort, was man findet. Fork, genau. Aber es ist ein Vorteil
dann... immer schon mal forken.
Ja, es ist jetzt eigentlich ein super Thema, um sich mit GitHub zu beschäftigen, das noch nie wirklich gemacht hat.
Ja, cool.
Also ist jeder aufgerufen. Ich glaube, es gibt da draußen Leute, die wesentlich besser mit SVG sind als wir, Biertaucher. Und also bitte klont, forkt unser Logo und...
Macht es besser
und wir committen es dann zurück.
Ihr bekommt dafür kein Geld.
Genau.
Nur Ruhm und Ehre.
Ja, genau. Wobei, also man sollte, das Logo an sich besteht aus Creative Commons SVG-Dateien, die halt zusammengemischt sind. Und man sollte eigentlich zu jedem Creative Commons-Datei, also auch wenn das jetzt nur das Mikrofon ist oder ein kleiner Bestandteil, sollte man die Ursprungsadresse eigentlich aufschreiben. Also ich habe so eine Textdatei gemacht, wo die dann drinnen stehen. Ja.
Also nicht vergessen.
Ja, das ist halt das Problem. Oft tut man dann irgendwas zusammenmischen und dann weiß man selber nicht mehr, wo man die Sachen jetzt her hat.
Normal macht man eine Textdatei, die nennt sich Credits.
Genau, ja.
Dort gibt man die vorigen Urheber an, woher man das Ganze her hat.
Okay.
Auch um ihnen eine gewisse Ehre zu widerfahren zu lassen.
Ja, ah,
der hat auch dran gearbeitet.
Mhm. Und das nicht.
Also diese Textdatei existiert im GitHub. Sollte sie nur befüllen.
Sehr gut.
Magst du etwas zu unserem Hangout sagen? Unser zweiter Hangout schon. Du bist ja schon voll.
Ich habe in der Zwischenzeit versucht, ich habe es nicht mehr zusammengebracht, aber auf Anhieb. Schon so lange her, letzte Woche. Und habe wieder einen Hangout gestartet.
Oh.
Aber diesmal versuchen wir das etwas stumm und im Hintergrund zu halten, damit es für den Hörer nicht so störend rüberkommt.
Cool.
Aber wer uns... Ja, jetzt ist die Aufforderung schon zu spät.
Also wer es anschaut, das sollte nicht Epileptiker sein, weil der Johnny balanciert den Laptop in einer Hand und dadurch wackelt das Bild über. Das löst dann sicher Brechreiz aus
bei Videos.
Ja.
Fast nicht den Gregor sein Gesicht.
Das Ding geht auch noch.
Hängert geht
noch. Ich verpixel mich.
Schnösel. Aber wir können sie in die Augen so zuhalten.
Ich verstehe, ich finde es
haben wir da Urheberrechtsprobleme?
Die einmalige Gelegenheit.
Der Gregor findet, er ist zu populär und das sein Gesicht nicht mehr so.
Meine Manager dagegen.
Ja, das wahrscheinlich auch, mein zukünftiger.
So, leider haben wir keine Hörer, also keinen Teilnehmer, sonst hätten sie jetzt den Gregor gesehen.
Wir hängen nur mit uns ab.
Einmalige Chance.
Wir sind noch unter uns.
Google speichert alles.
Ja. Ich hätte ja fast beim letzten Hangout aus Kroatien mitgemacht, weil wir dort ein irrsinnig billiges Internet gefunden haben. Da gibt es nämlich, wir haben also eine kroatische Daten-SIM-Karte gekauft und da kann man umgerechnet, ich glaube 1,2 Euro am Tag, ein Gigabyte verbraten.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Gute Kondition.
Und das funktioniert mit einem nach Wertkartenprinzip sozusagen. Also man ladet das einmal auf und sobald man ins Internet geht, hat man 24 Stunden Zeit, das Gigabyte zu verbraten und dann ist wieder aus, bis man das nächste Mal ins Internet geht. Mhm. Der kleine Haken ist allerdings, man muss, wenn man das allererste Mal reingeht, zuerst auf eine normale Webseite aufmachen, wo man mal die kroatischen allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigt.
Okay.
Und davor zahlt man Unsummen. Und wir haben das halt reingetan, das Hotspot gestartet, alle Geräte haben sich verbunden, E-Mails gecheckt und schon war die halbe Wertkarte leer. Und dann sind wir draufgekommen, wir müssen da zuerst mal das bestätigen, damit der billige Tarif losgeht.
Okay. Das ist jetzt Ihre Taktik, Ihr Trick sozusagen.
Ja, nein, ich weiß es nicht. Das Gemeine ist aber, es ist am Zettel draufgestanden, wenn ich einen passenden Shop gefunden hätte, hätte ich mich beschwert. Aber wir haben leider nur Trafficking und so entdeckt und die kennen sich alle nicht aus. Am Zettel ist oben gestanden, von Anfang an ist dieser tolle Tarif aktiv, aber der Anfang ist halt nur dann so, wenn man eine Website besucht und wenn da irgendwelche anderen Dinge ablaufen, dann kostet es teuer.
Ja.
Aber ich meine, du hast es geschafft, in deinem Urlaub Internet zu haben.
Ja, genau, ganz irrsinnig wichtig gewesen.
Ja. Was tust du sonst ohne Laptop?
Ja, genau.
Du musst aber wirklich ausschauen, also
in die Natur anschauen, dass sie ein Zettel
bildet. Hm. Deine obligatorische Frage, Horst?
Ah ja, hat jemand von euch was zu sagen?
Ach so, was zu sagen?
Also etwas, etwas zu sagen und nicht nur zu verlesen. Okay, der Harald holt den Zettel.
Ich habe auch was zu verlesen.
Jetzt haben wir in einer Folge über Crowdfarming gesprochen.
Ja.
Okay. Und da habe ich in einem Magazin einen Artikel gefunden drüber, wo ein Buch vorgestellt wird, aus Deutschland. Mhm. Da wird eben beschrieben, dass Crowdfunding-Plattformen wie Startnext, MySharePass, Inkubator im Jahr 2011 500.000 Euro gesammelt haben. Mittlerweile im Jahr 2012 sind sie in diesem Quartal schon bei 1 Million. Also es ist stark steigende Tendenz.
Sehr gut.
Dazu gibt es auch ein Buch, das heißt Crowdfunding, aber mit Kraut geschrieben, wie der Krautkopf.
Okay.
Aber Crowdfunding ist im Englischen, schreibt man mit C-R-O-W normalerweise. Ne? Mhm. Dazu gibt es auch eine URL, die wird sie wahrscheinlich eh verlinken dann. www.crowdfunding, aber so wie der Krautkopf.net. Und dort findet man auch dieses Buch als E-Book-Version, als Kindle-E-Book zum Kaufen oder als PDF-Version zum Downloaden. Über Pay-with-the-Tweet-Methode ist es kostenlos. Keine Ahnung, was Pay-with-the-Tweet ist. Wisst ihr das?
Nein.
Das kann sein, dass das vielleicht so funktioniert, dass man eine URL oder was tweetet und das checkt dann irgendwie über die Twitter-API, ob der Tweet passiert ist. Und wenn man das gemacht hat, darf man es runterlassen. Das würde ich jetzt mal vermuten, ohne es zu wissen.
Ja, klingt gut, ja.
Klingt possibel.
Das ist eben die zweite Auflage.
Und
ich glaube, das Interessante ist, dass es die zweite Auflage ist, also modernisiert.
Mhm.
Und da werden auch neuere Dinge vorgestellt, also nicht nur das normale Crowdfunding, wo natürlich, ich habe eine tolle Idee und wenn du mir was spendest, kriegst du einen Button oder eben schon dieses Produkt, um das es hier geht, sondern da werden auch Methoden vorgestellt wie Mikro-Investment-Methoden, Portale wie Seedmatch oder InnoVestment und auch Fundraising-Plattformen wie BetterPlaces.org oder Better World Network.
Hey.
Was immer das auch sein mag. Klingt aber sehr interessant und ich werde mal das sicher downloaden, versuchen, als PDF-Version einmal zu lesen.
Ja, das ist das Thema Crowdfunding ist ja um jedes Eck jetzt gerade und ich, also bis auf Kickstarter oder so, habe ich da jetzt auch wenig breiten Einblick irgendwie in die ganze.
Um das klarzustellen, Harald, du bist nicht verschwägert oder verwandt oder befreundet mit dem Autor und kriegst noch keinerlei Dienstleistungen dafür, dass du jetzt Werbung gemacht hast für dieses Buch.
Keine Ahnung, wie der Autor ist. Es steht hier, darf ich das sagen?
Ja, bitte, sag's.
Oh, nein.
Wir sind voll für Werbung.
Ich sponsor ihr nicht. Wer Werbung liebt,
ich, oben steht, nur, dass wir nichts dafür kriegen.
Auf dem Buch, Ansgar Warner.
Das wird eh verschenkt, das Buch.
Also mit einem Tweet musst du es auch bezahlen.
Ja,
okay.
Und wer eine E-Book-Version will, kann sie kaufen, auch bei Amazon um 3,99 €.
Okay.
Und die intelligenteren Leute können es auch downloaden als PDF umsonst.
Okay. Also wir werden verlinken.
Ja. Habt ihr die eine Story, die habe ich glaube ich eh schon mal erzählt, apropos Crowdfunding, was mir gerade einfällt, von dem einen Typen, der die Berliner Hefeweize Bier wieder reaktiviert. Habt ihr davon gehört? Das ist im
war das in dem Chaosradio über das Bierbrauen?
Ja, genau, über das Bierbrauen. Und der Typ hat auch Crowdfunding gemacht und hat gemeint, okay, ich brauche 3000 Euro, dann kann ich mir eine kleine Kellerbrauerei kaufen. Nicht kaufen, sondern halt einrichten in einem Keller. Und das hat er innerhalb von, weiß ich nicht, 24 Stunden einen bizarr kurzen
Ja, 3000 Euro gehen, glaube ich, relativ schnell, wenn man irgendwas Populäres
will. Der hat jetzt schon über 10.000. Ja, ja, genau, die Idee ist halt super. Der Typ hat, der hat sich halt aufgeregt, weil er draufgekommen ist, dass es Hefebier eine eigene Hefekultur hat, die in den Holzfässern früher gelagert ist, das heutzutage nicht mehr gibt, sondern auf die Idee gekommen, dass er sich über eBay eine alte Bierflasche, die jemand im Keller vergessen hat, kauft.
Damit er wieder die Hefebakterien
kriegt. Hat das dann auf Agar-Agar, das irgendwie draufgeträufelt und du das so labormäßig hochzüchten, diese Hefepilz, damit er diesen Originalflavor wieder herbekommt.
Super.
Königlich.
Sehr cool.
Ja, sehr cool.
Apropos ein anderes Tech-Projekt. Also
Crowdfunding, ja, ich glaube, wir haben noch nicht erwähnt, dass Sierra Zulu jetzt gecrowdfundet wurde. Also die haben es geschafft.
Ja, wiederhol mal.
Also Sierra Zulu ist vom Künstlerduo Monochrom, dieser Film, der in der Sowjet-Enklave unter Zögersdorf spielt. Wir haben den vor einigen Folgen besprochen. Und die haben über Kickstarter weltweit jetzt relativ viel Geld zusammengetrieben, um diesen Film zu machen, ohne jede österreichische Filmförderung.
Sehr cool. Ich muss noch das Spiel spielen, das unter Zögersdorf.
Sowjet unter Zögersdorf, ja.
Ich glaube, es ist königlich.
Nun gut, aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage, hat jemand selber, war irgendwo und möchte was erzählen?
Martin, du hast immerhin zwei Bücher gelesen.
Ja, das ist gut.
Und Harald, du wolltest auch selber noch was erzählen, oder? Von deinem Steckdosenprojekt. Ja. Johnny, du hast etwas?
Ja, nein.
Schaut mal, wer da kommt.
Oh, nein. Hangout in echt.
Florian.
Hangout
in echt. Ja. Hilfe.
Willkommen, Florian.
Hang with us, Florian.
Oder mehr. So. Verstärkung fürs Team.
Ja, super, und Florian.
Mit echter Flasche, sehr gut.
Echter Flasche,
ohne Öffner.
Das tut ökologisch alle in Schatten stellen.
Das stimmt.
Jetzt ein Öffner, aber was willst du mit dem Schlüssel sonst?
Okay,
unsere Verpackung hat mehr Energie. Echtes Metall.
Echtes
Metall. Vielleicht sollte jemand was sagen?
Ja, also ich habe zwei Bücher zum Thema, Bildung wieder mal gelesen. Das eine ist Maria Montessori Biografie und Zusammenfassung von der Montessori Pädagogik. Da haben wir schon mal drüber geredet. Also unsere Hörer kennen sich hoffentlich aus. Also zurück zur Folge 33 oder so.
wir haben
mehr. Das Buch ist, der Autor heißt Mortimer Standing und das ist in der Montessori-Szene irrsinnig berühmt, weil das die erste richtige Zusammenfassung war. Davor gab es eigentlich nur die Ausbildungskurse. Mhm. Und das ist relativ kurz. Für Seiten hat es knapp 200.
Und ist das für Zivilisten lesbar?
Das ist für, normale Menschen total gut lesbar und auf jeden Fall empfehlenswert, weil das ziemlich ein vernünftiger Überblick ist, würde ich mal sagen. Alles andere ist zu kurz.
Okay.
Und das andere ist noch besser. Das hat nämlich überhaupt nur 100 Seiten oder so. Das kann echt, 125, jeder lesen.
Ja.
Und das ist ganz aktuell eigentlich, aus dem Jahr 1995, vergleichsweise. Und da geht es darum, warum unsere Schulsysteme so ausschauen, wie sie ausschauen und was für Philosophie des Lernens quasi dahinter steckt und welche eigentlich viel sinnvoller wäre.
Also um Schulideologie.
Ja. Wenn ihr wollt, kann ich ein Stückchen vorlesen.
Ja, hau rein.
Soll ich reinhauen?
Okay. Das war unsere zweite Vorlesung.
Die zweite Vorlesung, ja. Genau. Weil du hast ja mal von Martin
so Ballung
was vorgelesen.
Genau. Sehr gut angekommen.
Echt? Ja. Du, warte ein bisschen, dann geht's los.
So.
What is going on here, ist die Kapitelüberschrift. Consider a student, a child in the primary grades of or a mature adult in graduate school. After weeks of hard study, the student has taken a test that could play a large part in his or her career. The instructor solemnly replies the score. C minus again, the instructor observes. We haven't learned very much, have you? But the student has, on the contrary, learned a great deal. The student has registered the condemnatory look in the instructor's face, experienced the sickening feeling in the stomach and concluded once more what a fruitless and punishing experience the entire learning situation can be. The student has lost a bit more confidence and is unlikely to forget any of it.
When we talk about learning in such a situation, can we be talking about two different things? And if we are, why do we give the two things the same name? Is something crucial going on that isn't paid attention to in school? When some people complain that students don't learn very much in school and blame lack of ability or effort on the part of the student or their teachers, what kind of learning are they talking about? Why do they focus so much on what students fail to learn rather than on what they are learning in its place, which may have much more significance to the students' lives? What is going on here? How can we forget so rapidly what we try so hard to learn and learn so effortlessly what we might often prefer to forget? The explanation lies in the tale of two visions. I refer to one vision as the classic view of learning and forgetting. It is classic because it's archetypical, universal, deeply rooted and uncontaminated. It says very simply that we learn from the people around us with whom we identify. We can't help learning from them and we learn without knowing that we are learning. There is an alternative to the classic view that is preeminent, coercive, manipulative, discriminatory and wrong. It is a theory that learning is work and that anything can be learned provided sufficient effort is expended and sufficient control is enforced. The theory has gained supreme power in educational systems from kindergarten to university. It has become so pervasive that many people can't imagine an alternative to it. This is the view, I call it the official theory of learning and forgetting, that is responsible for compelling people to try to learn in the most inefficient way possible with rapid forgetting guaranteed, persuading individuals that they won't learn unless they make a determined effort and that the fault is theirs if they fail, segregating learners at school so they can't help each other, in the process making life as difficult as possible for the teachers. Coercing learners and teachers into ineffective programs of study designed by distant authorities who have no way of knowing or rectifying the difficulties they create. Forcing learners and teachers to waste their time on repetitive exercises and drills that teach only that learning is frustrating and difficult. Imposing discriminatory and discouraging tests that ensure that individuals who most need help and encouragement get the least. Convincing teachers, learners and parents that the most important thing about education is scores and grades. Making learning a trial when it should be a pleasure. And making forgetting inevitable when it should be insignificant. Und dann gibt es noch einen lustigen Hinweis davor, wenn man das ganze Buch liest. Please don't read this book determined to remember everything of significance you think you might find in it. If you do, you'll probably forget what you read very quickly. Most of it before you reach the end of the book. And you'll find the book more difficult to understand as well. But if you relax and simply read the book for interest, you'll probably enjoy more, learn more than you expect, and be less likely to forget points that are most relevant to you.
Schön.
Ja, und wenn ihr mehr wissen wollt über...
Das ganze Buch ist auf Englisch.
Das ganze Buch ist auf Englisch, okay, ja. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Official Theory of Learning und die Classic Theory of Learning, dann könnt ihr das lesen. Das ist wirklich schnell gelesen. Es hat echt nur 100 Seiten, weil der Rest ist nämlich Fußnoten.
Und du hast das aus Spaß gelesen und deswegen ist viel hängen geblieben.
Ja, es ist auch nicht so schwer, habe ich gefunden. Und der das geschrieben hat, war zuerst Outdoor oder so und erst dann... Hat im zweiten Bildungsweg quasi sich mit Pädagogik beschäftigt und deswegen ist es sehr schön zu lesen. Ja, ah ja, genau, jetzt sollte man auch sagen, wer es ist, gell? Mhm. Frank Smith, The Book of Learning and Forgetting.
Okay.
Können wir verlinken.
Ja.
Okay, ich sage was Blödes, weil niemand was sagt, fällt euch schon auf, dass wir uns immer mehr eine Liturgie erarbeiten, so wie in einem Gottesdienst. Jetzt haben wir eine Lesung gehabt, jetzt der Chor, die Grüßung des Florians.
Und wo ist meine Hostie? Bleibt die Spontanität?
Genau.
Ja. Stark formatiert.
Kontroverse auch nicht mehr, wenn alle so...
Ja. Ich habe Kontroverse, bitte sehr, Hörerfeedback bekommen.
Wirklich?
In echt quasi. Von Angesicht zu Angesicht.
Hast du
Nein.
Nein, ich kenne nicht Stimmen den Podcast. Gehört. Nein, ich habe ihn nie gehört.
Und zwar, wir dürfen jetzt so Google verherrlichen, Sam.
Also Google verherrlichen. Ja, genau. Wir sollen Google verherrlichen sein. Ja, wir sind gerade reingerutscht in
der Zeit. Wir sollen nicht.
Fragen wir mal unseren Hangout-Zuschauer, was sie davon halten.
Ja, Google. Man sponsert uns endlich Google
Hangout. Also wenn jetzt sofort wieder zurück zu Reddit mit allem und das, der Google-Account wird gelöscht.
Naja, übertrieben, aber zu Reddit war ich schon dafür.
Aha. Okay, apropos, Reddit, wenn wir schon Google verherrlichen sind, ja. Du hast dir das Jelly Bean gegönnt.
Ja, nachdem du mir einen Voodoo-Trick verraten hast, wie, ja, wie das funktioniert. Ja. Und es hat dann irgendwann, wie ich eine Twitter-App machen wollte, ist dieses Google Now aufgetaucht.
Ah, okay, ja, genau.
Aber ich habe jetzt nicht entdeckt, wie ich das wieder absichtlich kriege.
Ja, okay. Und ansonsten, sagst du gut, schlecht?
Mir ist gar nichts aufgefallen jetzt eigentlich.
Okay.
Also nichts.
Nichts.
Ja. Doch, wenn das Telefon läutet, schaut es ein bisschen anders aus und so. Aber sonst, ich habe einfach noch keine großen Unterschiede festgestellt.
Okay, verstehe. Ich bin gespannt, wie du das Google Now findest, weil für mich ist es unbenutzbar langsam.
Muss mich erst einarbeiten.
Ja, genau. Bleib ich mal gespannt.
Einer der letzten Sendungen habe ich jetzt F-Droid installiert auf meinem Handy.
Bravo!
Danke, Horst.
Achso, ja, stimmt.
Ich wollte es immer schon machen und immer wieder verschoben. Und nach dem einen Podcast haben wir gedacht, nein, jetzt mache ich das. Ja. Es war total simpel, ich habe einfach hingesurft auf die Seite, mit dem Handy direkt, externe Quellen installieren erlauben, ja, downgeloadet. Daraufhin hat er gemeint, ich installiere diese Applikation und dann konnte ich schon auf alle Applikationen zugreifen und habe gleich meinen Carcast gegen das offene Carcast, also das freie Carcast, ersetzt und dann war endlich die Werbung weg.
Ah, hey. Das heißt, du hast jetzt einen Open Source Podcatcher endlich.
Ja, genau.
Super.
Sehr cool.
Kann es den.
Ja, es ist nicht unpraktisch. Außerdem gibt es mehrere Versionen von Programmen im F-Droid. Ich fand das auch irgendwie
ist
angenehm, dass eine Versionierung da eingebaut ist, wenn man sich auch andere Versionen runterladen kann.
Zur Erklärung vielleicht kurz, F-Droid ist dann so eine Applikation, mit der man dann andere freie Software, also Applikationen installieren kann. So ähnlich wie der Market, eine andere Quelle für zur Installation von Applikationen und halt
freie Software. Für euch Apfelnutzer da draußen, ein Shop. Aber ohne Geld.
Für freie Software. Es gibt ja, mehrere Märkte schon und Repositories. Es gibt ja, Amazon hat da was Eigenes aufgezogen. Und wie ich noch den Ding gehabt habe, diesen Arcos, die haben überhaupt auch für Geräte, die nicht den Google-Auflagen entsprechen, die aus welchen Gründen nicht diesen Google-Market drauf haben, die haben auch noch eine eigene Aufbereitung. Oh. Das weiß ich aber nur, wie es geheißen hat.
Ja, gibt es einiges.
Aber okay. F-Droid auf jeden Fall mit ausschließlich Open-Source-Software. Auf jeden Fall ein Tipp.
Aber was wissen das jetzt? Können die Hersteller das unterbinden, dass man das externe Quellen erlaubt sozusagen? Oder nicht?
Okay, ist mir noch nicht untergekommen oder habe ich noch nicht gelesen. Aber
natürlich könnten sie technisch das so verändern, dass sie das Flag ausbauen. Aber wäre mir nicht bekannt, dass es bis jetzt gemacht wurde.
Also normalerweise bei üblichen Android-Handy kannst du Software von überall installieren.
Auch wenn du nicht root bist.
Genau, du musst nicht root sein, um Software von einer Webseite, also du bist nicht exklusiv auf den Google Play Store beschränkt. Ja. Sondern man kann es von überall her installieren. Es gibt halt diese Option, dass man es extra aktivieren muss, weil man kann sich dann auch potenziell schädliche Software auch installieren, wenn es offen ist. Mhm. Aber es obliegt dem Nutzer dann selber, was er macht.
Aber jetzt müssen wir trotzdem noch Google-kritisch sein, weil das ist schlecht, dass das so offen ist, weil jetzt gibt es da nichts zu kritisieren und das viel Schlimmere ist ja alles, was im Hintergrund abläuft und man nichts davon mitbekommt, die ganzen Datensammelei und so weiter.
Datenkrake.
Was ich noch sagen wollte, F-Droid, was mir fehlt, ich finde es sehr schön, man kann eben oben tippen auf verfügbare Software, auf installierte Software oder aktualisieren. Und wenn ich dann meine Software auswähle und klicke, gebe mir ab, dass ich da keine Screenshots sehe. Es ist zwar ein kleiner Hinweis, was das für eine Applikation ist, aber manchmal kann man sich zu wenig darunter vorstellen. Mhm. Da würde ich mir wünschen.
Sind im normalen Android-Market vernünftige Screenshots drin?
Ja.
Ah, okay. Das ist schon Standard mittlerweile.
Und Videos oft auch.
Das geben wir echt an.
Und Nutzerbewertungen.
Wohl die Nutzerbewertungen sind halt.
Die wären mir nicht so wichtig, aber mir wäre wichtiger, dass ich einmal sehe, wie schaut das aus. Da kann ich mir das besser vorstellen und erspare mir das Downloaden oder.
Das stimmt, Screenshots sind schon wichtig, ja.
Da waren sie in Googles, also im Markets, also früher Markets ist ja. Komisch am Anfang war, da war der Text relativ kurz, also der Beschreibungstext, den man als Entwickler hatte, war auf sehr, sehr kurz, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube gerade mal 2 SMS oder 200 Zeichen beschränkt, also man konnte kaum sinnvoll sein nicht beschreiben und ich glaube es gab das Limit von 2 Screenshots Also mir hat sich der Sinn und vielen anderen von Anfang an nicht erschlossen, warum man das eigentlich künstlich beschränkt, anstatt es mit den Entwicklern die Möglichkeit gibt, es gut zu präsentieren. Und wurde auch kritisiert damals. Und mittlerweile ist es ja schon sehr viel anders. Jetzt kann man schon ganze Bücher da reinposten in der Beschreibung. Und zahlreiche Videos und Bilder und so.
Apropos noch Herstellerbeschränkungen, das ist eine kuriose Geschichte. Ein Freund von mir hat ein LG Billo Smartphone sich mit Android drauf gekauft, aber Sims vorinstalliert und nicht deinstallierbar.
Ah, also System-App installiert.
Das ist ja oft, genau. Facebook oder so kann man, glaube ich, auch nicht deinstallieren.
Das ist schon irgendwie ein oder? Hässliches Gefühl.
Komisch eigentlich. Gerade muss ich sagen, bei dem Medientablet, das ich schon mal das letzte Mal kurz erzählt habe, dabei habe ich es positiv empfunden, dass diese vorinstallierten Apps nicht als System-Apps installiert waren, sondern als normale Apps. Das heißt, man konnte zum Beispiel die ganze Hofer-App und Foto-App, wenn es einem nicht taugt, einfach deinstallieren. Ja. Und das fand ich eigentlich schon sehr vorbildlich. Weil viele andere machen es ja nicht so. Die eigenen Apps, die müssen draufbleiben.
Genau. Was ja
wirklich mit deinem Live-Tab
Windows sehr schwierig ist.
Ja, eigentlich sehr zufrieden noch bis jetzt. Also es gab mittlerweile ein kleines, also war ja das letzte Mal während der Sendung, so ein kleines Update noch zu dem bestehenden ersten Update vom Ice Cream Sandwich. Ich habe ehrlich gesagt keinen Unterschied bemerkt, aber ich war vorher schon zufrieden damit, mit dem ICS. Und
ja, bis jetzt immer noch. Wie lange ist die Akkudauer jetzt?
Ja.
Jetzt müsstest du schon mehr im Blick haben, oder?
Ja, es ist für mich, also ich habe es jeden Tag angesteckt.
Okay, ja genau. Wenn man bei der Couch also ist, hat man sie automatisch.
Ja, am Abend steckt es immer. Aber ich glaube nicht, dass es, also einen Tag lang hält schon. Wenn ich es mal am Abend vergesse, am nächsten Morgen, ich meine, ich bin jetzt eh seit Tag über Arbeit und so weiter, es ist eh nicht immer in Verwendung, aber jetzt, wir nutzen es doch so auf der Couch, wenn wir zu Hause ist, doch regelmäßig. Ja. Also, ja, wie gesagt, man kann sich keine Wunder erwarten und vielleicht gibt es welche, die länger halten, aber es ist für mich zufriedenstellend, also persönlich.
So, da.
Ja.
Warum schaut sie mich an? Was ich heute gehört habe, vom Weggehen noch im Radio, im Wirtschaftsteil, ist glaube ich Abendmagazin oder so in Ö1, war eben die Begebenheit, dass sich eben Apple und Google bekriegen, massiv, wegen Patenten. Und dass eben jetzt in Amerika die Gerichtsverhandlungen beginnen.
Samsung, oder?
Samsung.
Stellvertreter-Krieg sozusagen.
Also eigentlich ist es ja Samsung gegen versus Apple. Nur wenn Samsung verliert, hat es auch massive Auswirkungen auf Google. Das ist dort auch erwähnt worden in dem Beitrag. Und was ich ein bisschen skurril finde, sie haben sich gegenseitig, nachdem Apple diesen Krieg meiner Meinung nach begonnen hat, hat Samsung zurückgeschlagen und es ging immer hin und her und hin und her. Und mittlerweile weiß das Gericht nicht, wer ist Ankläger und wer ist der Beklagte, weil jeder jeden anklagt und es ist sehr unübersichtlich. Ja. Und mittlerweile sind so viele Juristen dorthin unterwegs, dass sie sich streiten im Gerichtssaal, wo wer sitzen wird.
Also, so viel zum Thema Software-Patente.
Und ich finde sehr einseitig die ganze Sache, weil sie wird erstens einmal in Amerika ausverhandelt. Es wäre ja auch die Möglichkeit, in Japan oder sonst wo auszuverhandeln oder in
Korea.
Theoretisch. Vor denen haben sie auch in Düsseldorf gehabt, oder? Also war das genau, diese Tablet-Verbitterei oder so?
Stimmt,
irgendwelche Verkaufsstarts
haben sie gestoppt. Irgendein spezielles Tablet von Samsung ist ja quasi wegen Ähnlichkeit zum iPad gestoppt worden. Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, weil die schauen eh alle gleich aus. Und das andere mit einem anderen Namen ist dann wieder nicht, was wir immer.
Ja.
Sie schauen eh alle aus wie bei Star Trek.
Ja, eben, sie schauen eh alle aus wie bei Star Trek.
Das würde mich ja noch nicht so stören, dass es in Amerika ist, aber es ist direkt bei Apple.
Ja.
Vor der Apple-Zentrale.
Komisch.
Und das ist natürlich sehr einseitig. Und ich nehme an, dass die Richter in dem Bundesstaat,
freundlich.
Vielleicht sind sie freundlich, einer der Parteien gegenüber. Und das finde ich eben nicht okay. Und dann finde ich auch nicht okay, dass es überhaupt Software-Patente gibt. Und relevant sind sie ja Gott sei Dank nur in Japan und in Amerika. Sonst ist mir kein Kontinent bekannt. Dazu muss man sagen, dass es Gott sei Dank in Europa verhindert wurde. Und dadurch, dass es ein internationales Abkommen ist, reichen 3 Kontinente aus, um es auf der ganzen Welt Gültigkeit erwirken zu lassen.
Okay.
Das hätte geheißen, zuerst haben sie es ja probiert in China, in Indien. Indien ist ja der größte Softwareproduzent der Welt. Die indische Regierung hat gesagt, nein, das machen wir nicht, Gott sei Dank. Dann gab es eine massive Lobbyarbeit in der EU, da wollten sie diese Softwarepatente in der EU durchsetzen mit allen Mitteln. Wurde Gott sei Dank abgelehnt. Und deswegen gelten die Patente über Software nach wie vor nur in 2 Kontinenten. Die Gefahr liegt darin, wenn es in einem 3. Kontinent Gültigkeit erlangt, gilt es in allen Kontinenten der Welt und ist gesetzmäßig auf der ganzen Welt gültig.
müssen sich also nur einen Mitspieler suchen. Und dann
ja, aber es bleibt dann nur noch Ozeanen über und das sind, glaube ich, so viele Inseln, die das nicht interessiert.
Es wird schwierig,
aber es ist eh gut. Es ist eh gut so. Das heißt, diese Taktik ist gescheitert. Mhm. Und wenn man die Geschichte verfolgt und rückverfolgt, warum hat Japan damals zugestimmt? Das war ein Wirtschaftskrieg zwischen Amerika und Japan. Japan hat ja damals alles nachgebaut. Und dann war ja auch Japan die größte Wirtschaftsmacht, so wie jetzt China, war damals Japan. Mhm. Und Amerika hat Japan massiv unter Druck gesetzt und gesagt, wir setzen Strafzölle durch und ihr könnt nichts mehr liefern, wenn ihr nicht die Softwarepatente unterschreibt. Ist dann auch geschehen und so kam Japan zu seinen glücklichen Softwarepatenten. Mhm. Ist schon sehr lange her, ist doch schon sehr, sehr lange gültig. Und man muss auch dazu sagen, Gott sei Dank wurde es in der EU abgelehnt, weil man darf ja nicht vergessen, Japan und Amerika hat ja jetzt über Jahrzehnte Softwarepatente aufgebaut. Die verfallen dort ja auch nicht so einfach. Und alle anderen Länder und Kontinente haben ja bis jetzt gar keine Softwarepatente. Das heißt, wenn zum Beispiel die EU jetzt sagt, ja, wir machen Softwarepatente, dann haben wir keins und die anderen haben ganz viele. Wie kommen wir noch zu Softwarepatenten?
Schon alles patentiert.
Ja, richtig.
Es gibt eine Lösung, die heißt Stallman.
Stallman.
Und ich würde es halt schade finden, wenn durch so viele Patente, durch einen Krieg in Amerika, jetzt einer der beiden bestreitenden Parteien verliert und massiven Wirtschaftsschaden erleiden würde. Das würde keinem helfen. Ja. Ich verstehe euch nicht, Apple, warum die da jetzt hin und her klagen. Sie verdienen Milliarden und die anderen auch.
Die Motivation.
Die sollen glücklich sein, dass sie Geld machen.
Ja. Und, dass da Herde Anwälte beschäftigst, die wollen dann auch was zu tun haben, was die ganze Zeit nur umsitzen lassen.
Das Lustige ist, es gab dieser Oberdesigner da von Apple, der Sir, wisst ihr, wer das ist?
Von Irving?
Ja, genau.
Der Designer,
ja, der hat irgendwo in England eine Ansprache gehalten vor Designstudenten und da hat er gesagt, das Geld ist uns wurscht und wie der Steve Jobs damals gekommen ist, um uns zu retten, hat er uns eingetrichtert. Nur das gute Design zählt und das Geld, das spielt keine Rolle. Komischerweise hat er keinen Kommentar zu diesem Patentkrieg abgegeben bei der Ansprache. Ich weiß gar nicht warum.
Hat er den angezettelt? Wer lebt denn nicht mehr? Ne?
Es gibt diese Aussage aus der letzten Biografie, oder die da rausgekommen ist, wo er angeblich zum Schmidt mal in einem Café gemeint hat, der Jobs, we will go on thermonuclear war, because Android ist einfach eine Kopie irgendwie von einem iOS.
Ach so, ja,
also
genau.
Da gab es schon so den Saga, aber ja. Ansonsten ist das schon ein Nachfolger-Ding, oder hat es schon begonnen zu Jobs-Zeiten? Ist nicht mein Blick.
Jetzt. Auf jeden Fall sehr unerfreulich, das Ganze.
Wird irgendwie das Laptop zu schwer und es kommt kein Hangout. Also ich glaube,
okay, kann man den Hangout
lassen. Schalten wir es halt wieder aus. Nächstes Mal stehen die letztlich eine Schlange beim Hangout.
So waren wir jetzt Google kritisch genug, dass wir den Hangout abgeschaltet haben.
Von Hangout kriegt man nur einen hängenden Arm.
Ja, genau. Ja. Hangout-Arm.
Hangout-Arm.
So wie Tennis-Arm.
Ich gegriddelt habe in meinem Handy, ich habe es in Samsung Galaxy S, so heißt es.
Genau.
Also GTI 9001.
Okay.
Stürzt dauernd ab. Wenn ich Radio höre, im Zug fahre, ja, dann ist es plötzlich weg, rebootet.
Sehr wie bei den alten Symbian-Handys.
Ja.
Und dann habe ich da einen netten Button und das Systeminfo, kann ich ja sagen, ich möchte schauen, ob es neue Updates von Samsung gibt. Da muss ich mich registrieren und wollte die AGBs lesen. Die sind ungefähr 500 Seiten auf meinem Handy und mir ist immer schlechter geworden nach dem Lesen. Man verkauft seine Seele, die seiner zukünftigen und vergangenen Vormenschen und Nachmenschen.
Ja.
Unglaubliche Dinge stehen da drin. Und dann muss man noch seinen Namen, seine E-Mail-Adresse, sein Geburtsdatum angeben, um einen rechtsgültigen Vertrag herzustellen. Und dann erfahre ich, ob es vielleicht wirklich ein Update gibt für meine Seele. Also nicht alles umsonst und ich habe meine Seele verkauft. Ich warte sehnsüchtig auf Cyanogen oder sonstige Distributionen für mein Handy.
Gibt es das nicht? Das gibt es ja schon lange, das Galaxy.
Galaxy S eigentlich schon, aber ich weiß nicht, ob das.
Ja, es gibt seit kurzem eine inoffizielle Cyanogen-Mod-Version, aber die ist noch inoffiziell auf dem inoffiziellen Zweig. Was dann nicht geht, ist Sound, glaube ich, Tethering.
Bluetooth verlangt ja
auch ein Bluetooth, weiß ich nicht. Aber bei wichtigen Sachen, ja, ich kann keinen Podcast hören, ich kann meinen Computer nicht verbinden. Deswegen ist es noch keine Alternative. Wo ich mich jetzt ärgere, ich hätte mir sollen ein Handy aussuchen beim Kaufen, wo das Cyanogen-Mode unterstützt wird.
Da bin ich auch schon drauf gekommen. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Bevor man ein Android-Handy kauft, muss man schauen, welche Custom-ROMs gibt es.
Die Hackability schon von dem Gerät.
Ja. Und Custom-ROMs gibt es ja auch verschiedene Arten von. Also man, das, manche Leute bezeichnen es, also es gibt ja schon Custom-ROMs, die einfach nur das Samsung-ROM hernehmen und irgendwie modifizieren. Mhm. Da hast du weiterhin Samsung-Software. Während im Gegensatz, also Gegenstück dazu, CyanogenMod, die wirklich ein ganz eigenes System bauen.
Das basiert also auf diesem Google Open Source.
Genau, die nehmen den AOSP, ein Android Open Source Project, also aus diesem Tree her und haben dann die CyanogenMod Erweiterungen, also das ist wirklich von Source weggebaut und das kannst du auch selber bauen dann, wenn du das für dein Handy hast. Zum Schluss ist, kannst du selber die Bildumgebung besorgen und kannst das Gefühl haben, dass du mal dein Betriebssystem am Handy ist, von null weg selber baust. Aber nur bei so Sachen wie beim Samsung oder bei vielen Geräten ist es so, dass man, um das wirklich zu machen, also von Grund weg neu kompilieren, da braucht man halt die diversen Hardware-Treiber. Und die muss man entweder reverse-engineeren oder irgendwie vom Hersteller bekommen. Und das ist ja nicht so die offene Politik bei den meisten Herstellern.
Ja, die meisten kopieren sich dann die Binärtreiber vom Kernel-Module raus, aus dem Original-Kernel. Allerdings geht das halt nicht immer mit jeder Kernel-Version und dann gehen einfach einige Dinge nicht.
Ja.
Mhm. Was mich am meisten ärgert, warum macht Samsung eine eigene Version? Die sollen das von Google nehmen und nicht verändern.
Da hat sich dann schaut es überall
schon gleich aus
darüber, ja.
Und sollen das endlich einpflegen in den Kernel.
Die wollen halt ihre Unverwechselbarkeit, dass du dieses super Samsung-Gefühl hast mit der 500 AGB-Seite.
Das müssen sie sich aber vorher überlegen müssen, bevor sie Android nehmen. Weil das ist ja bekanntermaßen so wie im Winter in die Hose pinkeln.
Ja, glaube ich, sage euch ehrlich, wenn das so weitergeht, werde ich kein Samsung mehr kaufen.
Ja, ja,
ja. Und dann bin ich ein Kunde, der eben auf einen anderen Hersteller setzt und dann haben sie Pech gehabt.
Und wer war das?
Und wenn das viele machen. Ich habe früher liebend gern HTC genommen, da war die Qualität viel besser.
Aber die haben so schlechte Corporate Social Responsibility.
Die haben auch eine eigene Oberfläche, oder? Das HTC Sense.
Es war stabil. Ich hatte das HTC Magic.
Okay.
Und war begeistert davon. Sehr, sehr stabil. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe. Mittlerweile verwende ich es nicht mehr. Es ist schon sehr, sehr langsam. Und irgendwie ist die Hardware schon langsam gealtert. Und die WLAN-Verbindung wurde immer schlechter.
Mhm.
Und mittlerweile geht WLAN komischerweise fast gar nicht mehr. Und das war dann der Grund, warum ich mein anderes Handy zugelegt habe.
Ja. Und so aus Rettung von Samsung.
Warte, ich möchte schnell noch einen HTC-Rant ablassen. Also ich habe schon, das ist inzwischen wahrscheinlich ein Jahr her, mir die Corporate Social Responsibility Websites von den großen Handyherstellern angeschaut. Anlass war nämlich, dass damals, da war HTC noch der Top-Android-Hersteller, ist irgendwie die Meldung gekommen, HTC ist jetzt, was weiß ich, in irgendeiner Bewertungsmethode gleich wertvoll wie Nokia. Und dann habe ich eben nachgeschaut und da gab es, wäre ausgedruckt, wahrscheinlich auch ein Vierzettel gewesen zum Thema Corporate Social Responsibility von HTC. Da ist irgendwie drin gestanden, wir sponsern den Football-Club von unserem Ort, wo die Fabrik steht oder so irgendwas. Und naja, bei den ganzen, also auch bei Samsung oder bei vielen anderen großen Herstellern wird das Thema halbwegs ernsthaft zumindest behandelt. Und bei Nokia natürlich sowieso, wobei die in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen haben, zumindest bei den Rankings. Ganz interessant, sich das mal anzuschauen, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Und noch spannender wird es, wenn man das nicht zum Thema Handys macht. Weiß man, das ist leicht, weil da gibt es ja diesen Greenpeace Guide to Greener Electronics zum Beispiel. Oder jedenfalls, wenn man das Ganze bei Kakaoherstellern zum Beispiel macht, kann man nachlesen, bei Ferrero und bei, das sind die ganz Bösen zum Beispiel, weil die, da ist es so, dass der meiste Kakao aus Kinderarbeit kommt, das allen wurscht ist. Und da gibt es nur ganz wenige Hersteller, die da schauen. Und Mars deswegen zum Beispiel, Mars hat als Unternehmensziel bis 2015 oder so nur zertifiziert kinderarbeitsfreien Kakao zu verkaufen.
Kinderschokolade ist
Kinderarbeit, ganz genau, super. So ist es.
Deswegen schmeckt er dann
deswegen
besser.
Deswegen hast du, ganz genau.
So versuchen zu verheimlichen.
Na, ich habe jetzt meinen Kindern von Sonnentor, österreichischer Hersteller, so einen Trinkkakao gekauft, in der Hoffnung, dass da keine Kinderarbeit drinsteckt. Erst einmal schmeckt er wirklich viel besser, hat einen doppelt so hohen Kakaoanteil wie Benzdorf, glaube ich, von Suchart. Schmeckt auch mir vorzüglich, es sind noch Gewürze drin, nicht nur Zucker. Und schmeckt auch nicht so sehr nach Zucker, also ich bin begeistert. Und allerdings der Hauptgrund, ich wusste ja nicht, wie er schmeckt vorher, war der nette Nebeneffekt, dass er auch schmeckt. Und ich habe halt gehofft, dass keine Kinderarbeit drin ist. Die Frage ist, wie erfahre ich das, ob da Kinderarbeit drin ist? Es ist zwar ein Gütesiegel oben, dass er Bio ist. Dann ist ein Agrarzeichen drauf, Bio, EU, nicht EU. Ich nehme an, die Gewürze sind vom Sonnentor selber, weil das ist ja ein ehemaliger Arbeitsloser. der nicht wusste, was er tun sollte, brauchte Geld und hat dann in der Nähe seines Ortes ältere Frauen gefunden, die wollten ihre Kräuter verkaufen, wussten nicht wie. Er wusste aber wie,
ja,
und hat sich mit denen zusammengetan und hat eben eine Firma gegründet und verkauft seitdem Kräuter und ist schon eine riesengroße Firma.
Ich habe dann nämlich über Teesacker und drüber gestolpert. Die haben ja Augustin-Verkäufer teilweise Gratisboden mitgepackt zur Zeitschrift.
Und was mir gefällt, dass es eben in der EU eine österreichische Firma ist, die eben das biologisch macht, weil es gibt auch so viele Kräuter, die eben durch Pestizide und Düngemittel da irgendwie produziert werden und ich möchte sowas nicht essen. Mhm. Und die letzte Frage eben bleibt beim Kakao, wie erfahre ich jetzt, ob da Kinder drinstecken oder nicht? Wir sind ja welche drauf abgebildet.
Das ist relativ einfach, weil wenn du, entweder kennst du die Farm, wo er herkommt, was bei Kakao praktisch unmöglich ist, oder er ist, oder hat irgendeine so eine Zertifizierung wie Fairtrade oder UTZ. Und wenn er nichts davon hat, dann ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Kinderarbeit drinnen. Hm. So leicht geht das.
Ich werde ja mal eine Mail schreiben und nachfragen. Vielleicht bekomme ich eine Antwort und kann das
im
Podcast wieder besprechen.
Ja, aber bei Sonnentor, vielleicht, die werden sich wohl damit beschäftigt haben, aber da kriegst du sicher eine Antwort, glaube ich.
Mhm. Ja, es wird das nicht für den Kunden nicht einfach. Es gibt jetzt so mittlerweile so viele Dimensionen, die man beachten muss beim Kauf eines Produktes oder kann. Also wie weit ist das Produkt gereist, wie schaut die Produktionskette an, wie sind die Produktionsverhältnisse und so. Wäre eine coole App-Idee, habe ich mir schon mal gedacht. So einen Barcode-Scanner und dann gibt es halt von grün bis, weiß ich nicht, rot, evil.
Ja, es gibt mehrere Organisationen. Barcode zum Beispiel hat, glaube ich, die umfangreichste Datenbank.
Sehr cool.
Aber ich mag die jetzt nicht mehr, weil ich habe die Symbian-App eingestellt schon vor langer, langer Zeit, was noch gar nicht notwendig gewesen war.
Vom österreichischen Konsumentenschutz gibt es eine Webseite, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber ich glaube, man findet sie, wenn man auf den Konsumentenschutz geht, wo man Produkte hochladen kann mit Bildern und dazu schreiben kann, warum man glaubt, dass es ein Fake-Produkt ist. Dann prüfen die das und wenn es so ist, dann stellen sie das online. Man findet schon einige Produkte drauf, wenn zum Beispiel steht, ja, das ist eine Bio-Erdbeermilch und da ist aber keine Erdbeere drin. Ne? Und der Hersteller, haben sie den Hersteller kontaktiert und haben versucht herauszufinden, warum ist das so? Und der Hersteller meinte, na, das soll nur ein Hinweis sein, nach was es schmeckt.
Es schmeckt nach Bio-Erdbeere,
Chemikalien, Bio-Erdbeer-Aroma.
Und gemein habe ich gefunden, es ist eben ein biologisch wie das beworben, mit einer schönen Erdbeere und Geschmack Joghurt
also
und so.
Wirklich.
Und ganz toll, und dabei ist es nicht einmal drin. Ne?
Eine Reinlegepartie. Florian, hast du was erlebt?
Genau.
Zwei, drei Sachen reingestellt, ich weiß nicht mal genau was. Eins, was mir einfällt, ist, wird einen neuen Radler geben. Also es gibt ihn noch nicht, wird einen geben. Am Freitag war ich noch mal in Hilferstraße ein paar Einkäufe machen.
Stimmt, du hast geschrieben, du wurdest entführt von Marktforschern.
Ja,
wie geht das? In einer schwarzen Van wahrscheinlich.
Fast.
War die böse wegen meiner Zitronen-Limettenradler-Verarschung, was ich da mache. Ja, genau. Ein Biertocher, jetzt rächen wir uns.
Schau, ich habe den Zipfer jetzt auch nicht gut bewertet bei der Umfrage. Nein, es war einfach so, wir sind zu zweit so raufgegangen Richtung Westbahnhof. Mhm. Da spricht uns einer so an, ja, Marktforschung, irgendwas kann ich euch irgendwie befragen. So, wir wollten schon so weitergehen und so zum Thema Radler. Sind wir doch stehen.
Habt ihr Verkostung gekriegt, oder?
Ja, durften wir mit irgendwie einem uralten Aufzug in den ersten Stock rauftuckern. Ja. Überall standen irgendwie gemietete Räume von irgendeiner Firma und dann so nur das Schild Marktforschung. Da haben wir schon gedacht, gut, dass wir zu zweit waren, sonst hätte ich mich nicht drauf getraut. Ja, und haben es halt 10-15 Minuten uns befragt zu einem neuen Radler mit Orangengeschmack.
Vorher getrunken oder nicht?
Wir haben beides. Erst einmal nur so eine Werbung, wie das ausschauen wird und wie das Etikett ausschaut und alles Mögliche. Dann haben wir auch einen gekriegt. Sonst hätten wir das eh nicht gemacht.
Und vor allem kannst du nichts Vernünftiges sagen.
Und er war sogar ziemlich gut, muss ich sagen. Also Schleichwerbung.
Ja, und hast die Marke gewusst oder war es ein Blindradler dann?
Die Marke habe ich gewusst, sobald wir oben waren. Also
das wäre voll geil, wenn du sagst, der war urgut, aber du sagst nicht die Marke dazu.
Beste. Das habe ich aber jetzt schon in Google Plus geschrieben, welche Marke es war. Okay. Also es war Zipfer. Wie er heißen wird, weiß man noch nicht, da war auch noch die Frage. Irgendwas Orangenradler, Bitterorangenradler oder ähnliches. Oder Urradler war auch
Oh, Radler.
Oh, Radler.
Das ist eine gute Idee.
Ich weiß nicht. Oh, ja, schmeckt im Grunde ähnlich wie der Gösser Naturradler. Also mit echtem Fruchtsaft und allem möglichen. Nur nicht so sauer, dafür ein bisschen bitter. Mhm. Und sehr fruchtig. Es schmeckt halt eigentlich gar nicht mehr nach Bier. Also für Biertrinker weiß ich
nicht. Der Kracher kriegt.
Also schmeckt weniger nach Bier als Belgische. Nein, Belgische, da hast du einfach so einen hohen Prozentgehalt, da schmeckst du es noch immer raus. Und das hat halt nur 2%, so wie ein normaler Radler. Gut.
Mir fällt noch ein, ich habe in die Themenliste gepostet, aber dann leider zu wenig Zeit gefunden, es anzuschauen. Vielleicht hat wer von euch gesehen, das Thema demokratische Bank. Martin, ist das?
Lieber
Chef. Also, soweit ich gesehen habe, ging es ja darum, dass in Österreich ein Verein
genug
Unterstützer und Mitglieder sammeln möchte und auch finanzielle Unterstützung, um offiziell eine Bank zu gründen.
Genau, ich glaube, 1 Million Euro ist notwendig als Startkapital, um eine Bank anzumelden, plus... Fünf.
2 haben sie bis jetzt.
Ah, okay, 1 Million wäre schlecht gewesen, gell? Aber plus ein Manager, der sich auskennt oder so, nicht?
Ja, ihr Lieblingsmanager ist aber weggegangen jetzt.
Ja.
Er hat ein besseres Angebot bekommen.
Macht demokratischer?
Nein, ganz undemokratisch.
Dann kann es kein besseres Angebot gewesen sein.
Und ich glaube, es geht ja darum, also eine Bank zu gründen, die dann mit nach ethischen Grundsätzen mit dem Geld vorwirkt.
Ja.
Also vor allem geht es darum, die klassischen Aufgaben einer Bank wahrzunehmen und nicht das Geld irgendwie anderweitig vermehren zu wollen in Form von risikoreichen Spekulationen, sondern einfach nur aus den Einlagen, Krediten anderen zu vergeben. Aber wie gesagt, ich habe mich leider nicht weiter damit beschäftigt und nicht genug Zeit gefunden in den letzten Wochen.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, als wir jetzt gesagt haben.
Ich habe nur noch gelesen, dass sie meinen, sie haben die Hälfte des Weges schon geschafft, um eine Banklizenz zu bekommen. Ja,
also
ich drücke Ihnen die Daumen. Ja.
Es ist ja so, dass viele Banken genossenschaftlich gestartet sind, teilweise noch sind. Also Raiffeisen, Volksbanken und so weiter.
Ach so, ja.
Und da ist halt, also so abwegig ist das nicht. Nur, man muss halt dann schauen, was weiter damit passiert. Wenn am Ende Raiffeisen rauskommt, nutzt es nichts.
50 Jahre später.
Bei Raiffeisen hat es ein bisschen länger gedauert. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, ich bin Besitzer eines Sparkontos bei der Deutschen Ethikbank. Und da kann ich schon mal berichten, was man da so erwartet, wenn man bei so einer Bank ist. Da gibt es heiße 0,75% Zinsen auf das eingelegte Geld. Und wenn man über 5.000 Euro ist, dann wird es auf 1,5% erhöht. Mhm. Also das ist dann
du
echt
verlierst
so.
Dort Geld durch die
wenn
Inflation.
Du nur das Geld liegen lässt, verlierst du es eigentlich durch die Inflation, ganz genau. Aber dafür,
bei was
da
ruhig ist,
bei welcher Bank nicht. Stimmt allerdings. Bei welcher Bank nicht, aber da hat man wenigstens das ruhige Gewissen dafür.
Sagen wir so, dort verlierst du es schneller als bei anderen Banken.
Ja, aber es kommt doch noch. Also ich finde, man verliert es, also es ist akzeptabel.
Echt? Naja, bei 3% Inflation sind 0,75 akzeptabel.
Naja, was, du musst ja sonst was überlegen, was passiert mit dem Geld, wenn du es auf einer anderen Bank liegen hast.
Ja, was mich ein bisschen stört bei der Demokratiebank, dass sie auch nach einem Zinssystem wirtschaften. Mhm. Man müsste die Statuten durchlesen. Ja? In was investieren sie? Wollen sie investieren? In welche Felder? Und ich finde es interessanter, wenn sie eine demokratische Bank gründen, Geld auch herleihen, zum Beispiel für Bauvorhaben, aber nicht sagen, nein, wir geben zum Beispiel, momentan ist es ja üblich, man nimmt hier einen Kredit, man baut ein Haus, dann bezahlt man einen Zinssatz, der meistens noch flexibel ist und unterjährig verzinst wird. Das heißt, unterjährig normal werden einmal im Jahr die Zinsen berechnet, die Bank macht es aber anders, die will ja noch mehr Geld, die macht das dann 4-mal im Jahr pro Quartal, ja, mit dem Zinssatz. Dadurch bekommen sie natürlich noch mehr Geld. Das nennt man unterjährige Verzinsung. Das ist bei jedem Kredit so üblich. Und durch die Zinsen, die noch variabel sind, weiß man ja nie, wie viel muss man zurückzahlen. Intelligenter wäre es, nach einem anderen System zu arbeiten, dass man sagt, okay, du baust ein Haus, du wirst 100.000 Euro, du zahlst mal 140 zurück in der Zeit. Handschlag und die Sache ist erledigt. Erstens einmal wandert das Haus schon langsam in deinen Besitz. Die Summe ist vorhersehbar und die Bedingungen sind am Anfang fix und auch übersehbar. Bei Zinsen sind sie nicht übersehbar.
Aber du kannst doch schon zur Bank gehen und sagen, du willst einen fix verzinsten Kredit haben. Also mit fixer Zinsrate.
Ja, probier's einmal.
Ja, ich meine, ich habe es noch nicht gemacht, aber theoretisch das Produkt gibt es ja schon. Ne?
Praktisch nicht.
Praktisch nicht, okay.
Ja, und dann gibt es ja auch noch Glaubensrichtungen, verschiedene auf der Welt, dann auch die muslimischen Glaubensrichtungen, und denen sind jetzt Zinsgeschäfte verboten. Ne? Mhm. Eigentlich waren sie ja bei den Katholiken auch verboten.
Tatsächlich? Ja, ja. Das haben ja traditionell die Juden das machen müssen.
Da gab es das kanonische Zinsverbot, ich weiß nicht mehr die Jahreszahl, dann durften keine Zinsen mehr verlangt werden, das war auch im arabischen Raum so. Momentan gilt es im katholischen Raum nicht mehr. Ja, Geld regiert die Welt.
Seltsam, ja.
Seltsam. Bei den anderen schon noch. Und da gibt es, dadurch, dass jetzt so viele Leute zuziehen und im muslimischen Glauben sind und auch ihr Geld auf den Banken anlegen wollen, gehen sie in die Bank und ich möchte mir Geld anlegen. Ja, und sie dürfen es nicht anlegen, nach dem Glauben nach, in Firmen, die Alkohol produzieren, Waffen produzieren und sich massiv an den Menschen bereichern. Das ist doch Ausbeutung oder so. Den Grundgedanken finde ich nicht so schlecht, und es dürfen keine Zinsgeschäfte sein. Also wenn man jetzt fundamentalistisch auch diesen Glauben vertritt. Ne? Okay. Da haben die Banken reagiert, speziell in London. Wenn du dorthin gehst, gibt es schon eigene Banken, die nach diesen Prinzipien arbeiten. Und wo du auch eben Geld bekommst, wenn du ein Haus baust, wo du eben einen fixen Betrag zurückzahlen musst. Ich weiß nicht, ob man nach muslimischem Glauben, das könnte vielleicht jemand posten, Kredite nach Zinsen annehmen darf als Kunde. Das wäre nämlich interessant, wenn man das nicht dürfte.
Mhm. Ich glaube, sie haben da irgendeinen Trick. Also das nennen sie dann nicht Zinsgeschäft. Es gibt einen eigenen Namen für diese Art von Finanzprodukten, die sozusagen glaubenskonform sind. Und ich habe es einmal gelesen. Ja. Das wird dann mit einem gewissen juristischen oder theologischen Kniff gemacht. Aber wenn du willst, könntest du argumentieren, dass das trotzdem Zinssachen sind.
Und da habe ich eben gehofft, dass diese normale dass diese neue demokratische Bank nicht nach der Zinsmethode arbeitet, weil es eben meiner Meinung nach Zinsgeschäfte sehr unehrlich sind und ja, Inflation bewirken.
Haben wir wieder was gelernt?
Ja,
vor allem das mit dem, dass das auch im katholischen Glauben verboten war, war mir nicht bekannt. Das ist im islamischen Raum schon mal gehört, oder?
Kann man nachlesen im Internet, gibt es einen tollen...
Der Grund, warum die Juden dann gedrängt wurden in diese Geldwirtschaftsbranchen, war, weil sie Berufsverbot hatten in allen anständigen Berufen. Ne? Haben sich die Christen gewerkt, dass ein Jude Bierbrauer wird oder Müller oder irgendwas Anständiges. Dann haben sie die Berufe gekriegt und das dementsprechende Image natürlich weg hat.
Okay. Ich glaube, das steht sogar in der Bibel irgendwo, dass er ja die aus dem Tempelhof rausgeschmissen hat, die mit den Wucherzinsen...
Stimmt, da kommt was vor mit Zinsen.
Aber ich bin zu wenig katholisch. So
Detail, ich soll es wissen.
Es steht auf Seite X nachzulesen.
Aber, genau. In der Bibel. Aber was, weiß man, was dann, also wann das genau dann aufgehoben wurde?
Oder? Relativ spät. Also.
War das, welcher Papst das war?
Und wir sehen einen Raspberry Pi.
Alle Augen glänzen.
Beweisfoto machen.
Yes.
Für unsere Hörer, die dich sehen können.
Du hast uns welche mitgebracht, Florian. Das ist aber nett.
Nein, das gehört auch nicht mir.
Sehr lieb.
Das gehört nicht dir. Ein Arbeitskollege ist also auf Urlaub, da habe ich mir das mal ausgeborgt.
Cool. Weiß er davon?
Ja, ich habe ihn gefragt sogar. Er braucht es jetzt gerade nicht.
Sehr cool. Jetzt sehe ich das
mal. Wie schon letztes Mal im Hangout berichtet, kann man damit wirklich Full HD abspielen.
Ich habe es nochmal ausprobiert.
Ja.
Und geht
so winzig. Geht komplett flüssig.
Super.
Andere Sachen
genau. Was war denn der Trick? Es gab irgendwelche Probleme.
Nein, der Trick ist einfach, du musst die richtige Distribution verwenden.
Ah, okay.
Genau, und du darfst keinen langsamen USB-Stick oder eine langsame SD-Karte verwenden.
Ah,
wir haben erst das Video auf die SD-Karte gespielt, nur das ist eine Class 4 Saulahm.
Ja, aber das sind die voll billig schnelle SD-Karten inzwischen.
Ja, ja, das sollten auch.
Worauf muss man da achten? Kennst du eine Marke oder kannst du irgendwas empfehlen?
Naja, es gibt diese Klassen, also Class 10 sollte man nehmen zumindest.
Aber das heißt nicht so, ja genau, das heißt nicht so wahnsinnig viel, oder?
Naja, sie garantieren glaube ich 10 MB pro Sekunde oder so, aber die sind sowieso alle immer drüber dann.
Ja.
Aber wie schnell sie wirklich sind, die Class 10 untereinander, kann man nicht vergleichen. Ja. Da müsste man halt nach Angabe vom Hersteller vertrauen oder nicht vertrauen.
Ja, sehr cool. Und da läuft jetzt das Debian, das Optimierte drauf? Auf der
momentan ja. Wir haben es ausprobiert mit dem Debian und mit dem OpenELEC. Das ist im Grunde nur ein Minisystem mit XBMC Media Center.
Das ist nur Distro, nur um XBMC irgendwie hochzuziehen.
Genau. Sozusagen. Steckt einen USB-Stick an, er zeigt das dann unter Videos an, spielt man ab und passt.
Sehr cool.
Und das Debian ist halt nicht so schön, aber es läuft theoretisch auch XBMC drauf. Mhm. Und ein anderer Media Player.
Ja, was die Freude etwas drückt, ich habe meinen jetzt auch bekommen in den Ferien. Ich kam vom Urlaub zurück, sperre die Türe auf, ein Backerl steht am Tisch. Was war drin?
Ja, im Raspberry-Teich.
Was uns auch schon aufgefallen ist, ja, dass er eben keine Befestigungslöcher hat. Das heißt, das ist sehr schwierig, ihn irgendwo einzubauen. Cool, ja. Es gibt ja schon einen Case. Tape.
Ja. So wie ich mein Beagleboard auch montiert habe.
Ja, das Zweite, was auffällt, alle Stecker sind wild rundum und dumm angeordnet, auf jeder Seite, was wieder das Einbauen in den Gehäuse erschwert. Und das, was noch am schmerzhaftesten ist, dass der USB-Stecker mit den zwei USBs hervorgehoben ist. Ja. Und wenn man jetzt ein schönes Gehäuse baut, was mit dem USB-Plan ist, kriegt man jetzt für Kabel nicht mehr hinaus, wenn man nicht mehr hingreifen kann. Ja. Also, es ist sehr unüberlegt gemacht, meiner Meinung nach. Es dürfte so eines der ersten Entwürfe sein. Oder war es vielleicht Absicht? Ich weiß es nicht. Ja.
Alles, was drauf passt, war drauf.
Ja.
Die Leute wollen Anschlüsse.
Naja, Platz lassen fürs Logo natürlich.
Natürlich.
Ja. Sonst nicht oder ist auf der Hinterseite.
Naja,
so
naja, das
na, na, sollte man sich ein bisschen optimieren, nachdem man das Logo weglassen kann.
Anders muss man aber auch sagen, was will man um den Preis? Es ist wirklich eine tolle, revolutionäre Sache, dass es um so wenig Geld in einem Stück, also auch für ein Stück, eine solche Habe um diesen Preis gibt.
Ja. Was machst du mit dem Raspberry Pi? Hast du schon ein Experiment? Was hast du drauf laufen oder so?
Ich habe auch das normale Debian drauf laufen. Ich habe mir die SD-Karte gleich dazu bestellt. Eigentlich nur aus einem Bauchgefühl heraus, weil man dachte, ich habe eh keine Zeit und das möchte ich schnell anstecken, Plug and Play und muss gehen. Nachher habe ich gelesen in einem Artikel, gut so, es ist nämlich nur ein rudimentärer Bootloader oben, der nur mit einigen SD-Karten funktioniert. Das heißt, die Chance ist relativ gering, wenn man SD-Karten zu Hause herumliegen hat, dass die auch booten.
Ja, der hat mehr Glück. Okay, es gibt Unterschiede bei den Karten, die man natürlich ansprechen muss, und dieser Bootloader kann das quasi nicht bei allen Karten.
Ja, genau, da unterstützt man wenige Karten. Sie haben gemeint, dass es aus Zeitgründen war, weil das Ding ja relativ rasch auf den Markt gekommen ist, weil die Nachfrage ja überraschend hoch war. Deswegen mussten sie schnell auf den Markt bringen und sie arbeiten daran. Wobei sie, es ist ja mittlerweile die ganze Community dahinter, die das macht. Und es kommen ja dauernd neue Images raus und wird natürlich immer besser. Ne? Ja. Ich finde es eine ganz tolle Idee.
Ja, es ist ja auch erst vor 2 Wochen oder so ein neues Image rausgekommen, wo es viel schneller wurde mit den Floating Point Optimierungen.
Dann war noch eine Pressemeldung, dass es endlich jetzt auch als in höheren Stückzahlen verfügbar ist. Das heißt, man darf jetzt mehr wie ein Stück bestellen.
Ah. Ja, habe ich auch schon gemacht. Ja. Ich habe jetzt momentan 30 bestellt.
Spitze.
Ich hab selbst 20 an anderer Zähne. Ich habe davon jetzt schon 22 oder so los.
Also ist schon quasi. Dann, oder?
Ja, also Sammelbestellung, weil es ist viel weniger Versandkosten da.
Ja, klar.
Und da habe ich gleich mal ein paar Leute im Lab gefragt.
Also es zahlt sich wirklich aus. Also ich habe mir das gekauft mit Netzteil. Und mir gedacht habe, ich habe eh kein USB-Netzteil mit 700 mAh. SD-Karte und eben den Raspberry Pi. Und es hat mit Steuern allen drum und dran trotzdem 64 Euro gekostet. Was mir dann relativ viel vorgekommen ist. Weil es kostet ohne Steuer, habe ich, es ist vermerkt auf der Rechnung, glaube ich, mit 24 Euro.
Ja, das 24.
Ja, es kostet 24 Dollar. Ne?
Also je nachdem, naja, nein, mit Steuer und allem kostet bei AS Components momentan irgendwas über 30 Euro.
Mit Steuer, ja.
Ja, plus aber Versand kommt man, wenn man ein paar Stück bestellt, auf 35.
Ich bin dann auf 64 gekommen mit SD-Karte, die kostet 12 Euro mit vorinstallierten Debian. 4 Giga und mit dem Netzteil, das kostet nochmal 7. Das ist ja jetzt alles ohne Steuer gerechnet. Und dann kommt die Steuer dazu und die Versandkosten und plötzlich zahlt man dann 60 Euro.
Ja, besonders bei Versandkosten, das sind ja auch gleich 6, 7 Euro.
Ja. Aber eine nette Spielerei.
Ja, ja, voll.
Ja, ja.
Was mich ein bisschen stört an dem Ding, ich meine, stört, ja. Es ist ein offenes Projekt. Es läuft offene Hardware drauf, aber die Grafikbeschleunigung auf dem Print ist proprietär. Ja, da muss man ein NDA unterschreiben und dran, nein.
Wo gibt es offene?
Beim OMAP Dexus.
Naja, also OMAP wie Beaglebot und so, Board-mäßig oder?
Naja,
bei mir hat er gar mein Beaglebot hat überhaupt keine Beschleunigung, weil das Ding sofort hin wurde.
Also ich habe zwei Beagleboards daheim, die funktionieren sehr gut. Vielleicht auch daran, ich war auf der Messe in Berlin, habe meine Visitenkarte abgegeben auf dem Dexa-Stand. Da konnte man ein Beagleboard gewinnen. Ich glaube, jeder hat eins gekriegt automatisch. Den will ich gleich zweimal nächstes Jahr bei der Messe wieder. Und die haben wirklich beide funktioniert. Und die gehen heute noch. Es lässt sich mit dem Raspberry Pi vergleichen. Der Unterschied ist, glaube ich, sie sind ziemlich gleich schnell, gleich groß.
Naja, der Unterschied. Ich glaub, das Bild wurde schon deutlich größer. Schon 30-40% größer.
Ja, aber in der Größenordnung, sage ich einmal. Und hat aber auch noch eine ganz eine tolle 3D-Beschleunigung, das Billboard. Kleiner Nachteil, es kostet offiziell $150. Mhm. Ja, also ja, es ist nicht die gleiche Klasse. Das macht und deswegen ist das Raspberry Pi wirklich ganz toll. Aber dort sind zum Beispiel alle Informationen verfügbar. Auch über die Grafikbeschleunigung und über die Multimedia-Beschleunigung. Also beim Texas OMAP 3.
So, ich habe gesehen und gehört, kann ich weiterführen. Eine Serie, die ich nicht in die Themenliste reingeschrieben habe, weil es mir nicht gefallen hat. Und deswegen quäle ich euch jetzt auch damit.
Oh. Okay, gibst du dann praktisch eine Seewarnung ab?
Ja, naja, es ist gut so gemacht, vermeiden. Aber ich hatte Lust auf Krieg am Schirm. Ich wollte Kriegsfilm. Okay, ja. Und da hat ja HBO schon einmal früher dieses Band of Brothers rausgebracht. Ja? Das war so eine sehr teuer produzierte, gut aussehende Zweite Weltkriegsserie. Und weiß ich nicht, vor 2 Jahren oder so haben sie dann nochmal so eine Kriegsserie mit demselben Team mit rausgebracht. Pazifik. Der Pazifik.
Genau,
ja. Den Pazifik habe ich mir angeschaut.
Hätte ich das sagen
Das sind 10 Folgen. So nein, überhaupt nicht. Halt typisch am Anfang mit den Interviews und mit diesen Realveteranen. Und mir zu viel Amerika-Schmalz eindeutig drinnen, obwohl sie sich dann zwischendurch bei den Kriegsszenen, die sind natürlich optisch aufwendig und gut produziert. Es gibt da schon was zum Schauen, aber es hat mir nicht gefallen. Ich habe trotzdem 10 Folgen davon angeschaut.
So. Sagen wir, eine Miniserie. Das hat immer noch nicht gefallen.
Nein.
Ja. Musstest du das sehen?
Nein. Ich wollte, aber ja, naja, es ist komisch. Es ist schwierig zu beschreiben.
Das Urteil hart erarbeitet.
Ne? Ja, ja, genau. Ich habe mir gedacht, ich konfrontiere mich jetzt. Genau, ich schaue mir das jetzt an, Kriegsgenre und so.
Deine Lebenszeit geopfert, um unseren Hörern das mitzuteilen.
Das sind felsenharte Zeiten. Ja, und jetzt habe ich gehört, habe ich 2 Podcasts, die habe ich jetzt auch noch schnell in die Themenliste reingeklopft. Einen aus Münster. Münster-Göttingen ist ja das neue Podcast-Act. Und da gibt es die Kauderwelsch-Avantgarde. Aha. Und die ist mir aufgefallen. Die ist ein bisschen verlinkt mit der Brüllaffen-Couch, den ich schon mal besprochen habe. Das ist ein Befindlichkeits-Podcast, wo die Leute halt über allgemeine Themen reden, was ihnen gerade so in den Sinn kommt. Was ja, wenn man die Leute mag, so hörtechnisch auch was Gutes sein kann. Und die Kauderwelsch-Avantgarde ist deswegen interessant. Da ist einer von der Brüllaffen-Couch eben dabei bei denen. Das sind, glaube ich, zu dritt. Und es ist ein stärker formatierter Podcast. Das heißt, sie haben ein Insert, sie haben so Zwischenunterbrecher drinnen und auch fixe Rubriken. Und was ich ganz originell fand, die machen so Projekt X-artige Hörspiele zwischendurch, wo sie dann sagen, okay, da ist jetzt, weiß ich nicht, irgendein Nachkomme von Hitler ist aufgetaucht und interviewen sie jetzt und so. Und dann setzen sie sich so auseinander und der eine Typ, der so ein bisschen die Oberherrschaft über seine 2 Freunde hat, der ist ja relativ autoritär moderiert, sagen wir es mal so, ist ganz originell, weil er halt... sie besprechen dann auch so alte Hits aus alten Jahren, ist auch eine Rubrik der Sendung und er singt dann jeden Titel fast an und so. Also man merkt, er hat sehr kabarettistische Ambitionen und macht doch viel irgendwie. Also wenn man es mag, also durchaus 3 ruppige Typen, also auch die Thematik und so, man mag sie nicht nur irgendwie, die 3, aber ich fand das wieder mal entspannend. Es ist ja witzig, dass ich angefangen habe, Podcasts zu hören und das entspannt gefunden habe, eigentlich kein Format zu haben und die Leute nur plaudern haben lassen, wie bei Def Radio, also oder wenn die Leute nur plaudern.
Und jetzt und das mit Formatierung.
Und langsam kann ich gewissen Formatideen oder wenn man sich darauf einstellt, wie bei Linux Outlaws, was für eine Rubrik jetzt kommt, kann das auch was durchaus Angenehmes sein. Also ein Format, wir spielen ja auch immer wieder rum, in kleinen Zügen, aber es kommt ja auch immer wieder Struktur rein. Ich finde das spannend. Ja, und der 2. Podcast, den ich gehört habe, bin ich zufällig drüber gestolpert, kann ich noch nicht wirklich empfehlen, weil ich erst 1 Folge gehört habe. Ist ein Ableger von Hoaxzilla, das wir schon mal besprochen haben. Das sind diese Skeptiker-Podcasts, wo sie immer so urbane Legenden besprechen. Das ist ein Ehepärchen, die das ganz nett machen. Und das männliche Part von diesem Pärchen, der ist ausgebildeter Psychologe und hat den Psychotalk.
Und da habe ich mir die letzte Folge deswegen angehört, weil da sprechen sie 3,5 Stunden über die psychologischen Aspekte von Arnold Schwarzenegger Filmen.
Die Wirkung oder die Filme?
Das ist alles oder wie, eher was für Bedeutungen dahinter stecken und dann noch ein bisschen mehr Schwarzenegger sein. Ist so lustig zu hören.
Einfach. Filme haben Bedeutung?
Das ist hoch aus. Also bei Conan der Barbar gibt es eine Tür mit Schlangen, die mit Schlangen geschützt ist. Ein bisschen der Abgrund und so. Ja, muss man weiterverfolgen, aber ich glaube, wenn der Hoxilla-Typ da mitmacht und die beiden sind jetzt gerade nach Hamburg gezogen und die sind super ambitioniert, die haben jetzt beide schon 2 Seiten-Podcast und das Hoxilla, hat man den Eindruck, wird oft referenziert und besprochen. Ich glaube, da kann man den Psychotalk
Also du gibst deine Bierdorfer-Empfehlung ab?
Ja, kann man mal im Ohr behalten.
Mich brauchst du nicht anschauen, ich spüre das Bier, ich habe nichts
im Kopf. Gibt es noch einiges aus der freien Hardware-Szene.
Bitte schön, Harald,
sprich. Ja. Wie ihr ja wisst, bin ich ja Verfechter von freier Hardware und freier Software. Und wir tun auch was dafür. Das heißt, wir haben einmal auf den letzten Linux-Wochen vorgestellt, 2 Steuerungssysteme auf Linux-Basis. Eine, wo man eben Steckdosen steuern kann in seinem Haus, also für Smart Home. Und eben eine zweite Experimentierplattform haben wir dort vorgestellt, wo man mit Hilfe von Sixlopan Funkverbindungen aufbauen kann und damit eben auch verschiedene Dinge steuern kann. Und wir haben gesagt, ja, und das wird es auch bald geben und so weiter. Und mittlerweile ist es, genau, wo kann ich es kaufen? Alle wollten es haben und so. Und wir, ja, bald demnächst, zeitnahe, haben wir gesagt, zeitnahe, was immer das auch heißen mag. Ich weiß gar nicht, wann die Linux-Wochen jetzt waren, aber ist schon wieder einige Monate her. Aber jetzt ist es soweit, dass die erste Steuerung, nämlich die Steckdosensteuerung, soweit ist, dass wir es in geringen Stückzahlen eben zur Verfügung haben. Okay. Das heißt, alle Interessenten, die sich damals eingetragen haben, kriegen demnächst ein Mail. Verfügbar sein wird es zeitnahe, das heißt in 1-2 Wochen auch über den hackerspaceshop.com und über den coxcoonshop.com.
Sehr cool.
Das ist Ihr Vorschlag.
Was heißt geringe Stückzahl? Wie viel kannst du davon?
Ja, das heißt, wir können im Monat momentan 20, 30 Stück produzieren. Ist auch gedacht für Computerfreaks, die gerne mit Linux herumbasteln und bauen.
Ja, das allein das Design spricht mich schon.
Gibt es auch in verschiedenen Farben, wenn man will. Ja, in Gelb und in Grün kann man es haben. Und wir haben gesagt, ja, es gibt davon dann auch einen Bausatz, wenn man will, oder eben als fertiges Produkt, was aber auch ein Development Kit ist. Und das Interessante ist eben daran, man kann daran herumbauen, nämlich sowohl softwaretechnisch, das ganze Development Kit kann man downloaden,
okay,
ist Open Source. Die Hardware, das ist die falsche. Diese Hardware ist die zweite Steuerung, das ist eben ein Sixlopan Edge Router. Dieser kleine Ziegel da drin, man muss sich das so vorstellen, schaut aus wie ein bisschen größerer Ethernet-Stecker, weil ich nehme an, die Hörer haben jetzt keine Bilder.
Doch, die kriegen das von.
Naja, aber die Schmiss ist hören, schauen Sie es an.
Kommt vielleicht irgendwann einmal
eine Show-Notes-Seite. Da drauf läuft Linux.
Auf
diesem kleinen Ding ist ein normaler.
Auf dem Stecker quasi.
In dem Stecker ist Linux, ein Linux-Rechner eingebaut.
Okay, so und was für ein Linux läuft da? So ein kleiner Embedded?
From the scratch, also das heißt ein minimales Root-System.
Was selbst gibt,
super. Wobei der Hersteller bietet eine Linux-Distribution an. Und wir haben glücklicherweise mit Absprache von dem Hersteller auch einen Key bekommen zu dieser Linux-Distribution, weil die ist frei. Allerdings, wenn man von dieser Firma Updates will, braucht man einen Key. Aber nur für die Updates. Jetzt haben wir einen Key bekommen, den wir Linux-Entwicklern weitergeben dürfen. Und jeder, der dieses Gerät bezieht, bekommt natürlich auch diesen Key von uns dazu. Die cool, Distribution. Das
heißt, mehr Kontrolle über seine Software dann auch.
Ja, wie Sie sagen, wenn jemand von uns eben Updates bezieht und Fragen hat, das kostet Geld. Und deswegen soll wer zahlen. Ja? Das heißt, diesen Key, den wir bereitstellen, der ist eben für Linux-Entwickler.
Die keine Fragen haben.
Die keine Fragen haben. Und wenn du anrufst und du deinen Key bekannt gibst, sagen die, na, das ist ein no-supported Key. Ja? Das heißt, die werden dort keine Hilfe bekommen. Unter Anführungszeichen. Ja. Die haben aber eine Mailinglist und Blogs, wo man mitschreiben kann und die antworten dort sehr wohl. Ja. Aber das ist halt offiziell. Ja.
Sie, ja. Im Ganzen, was ist das jetzt für eine Schaltung? Also, das hat es mir jetzt noch nicht ganz so geschlossen.
Also das ist jetzt der Edge-Router, ja, ein Sixlopan Edge-Router. Hier sieht man ein Linux-Modul, hinten ein Funkmodul, das auch selber entworfen ist. Die Spannungsaufbereitung, hier ist ein kleiner Print.
Hier werden 12 Volt eingespeist und haben wir da hinten noch ein paar Treiber, wo man dann hier 12 Volt schalten kann. Also man kann da 12 Volt Relais dran tun oder 12 Volt Verbraucher, so viel halt das Netzteil liefert.
Okay, und ich habe das in meinem Netzwerk hängen und kann damit dann SIX-LoPAN-Geräte ansteuern oder auch externe, oder nur zum Gesamtverständnis.
Ja genau, du kannst dann sowohl an diese Platine Sachen anstecken, die direkt gesteuert werden. Oder über Funk, SIX-LoPAN, was ist SIX-LoPAN? SIX-LoPAN ist IPv6 über Low Power Constraint Networks. Ja. Also wenn du keine Bandbreite hast, keine Senderleistung hast, keine Energie verbrauchen möchtest.
Welches Frequenzband nimmt der? Die 2,4?
Der nimmt 2,4. Und die gesamte Software auch, auch die Firmware des Chips kannst du downloaden von uns und weiterentwickeln. Ja.
Cool.
Also wir verwenden das Betriebssystem Contiki OS in dem Funkchip. Das ist ein freies System unter BSD-Lizenz und eben in dem Linux-Rechner ist eine freie Distribution drin.
Cool. Das heißt, dieses Kastel bräuchte man nur einmal und dann könnte man verschiedene, das einfach erweitern und das SIX-LoPAN-Netzwerk so entdecken, so zum Beispiel die Steckdose. Dann eine
ja, diese Steckdose geht mit dieser Steuerung noch nicht. Wir haben zwar schon Steckdosen, die mit SIX-LoPAN funktionieren, nur sind die momentan noch nicht fertig von uns. Und wäre auch momentan noch zu teuer. Ja? Aus diesem Grund haben wir eine andere Steuerung gemacht.
Ah. Kurze Pause, die Steuerung ist gepackt.
Darf ich zu Hause was vorbereiten?
Das heißt, die schaut ganz genauso aus, nur ist der Funkprint anders. Der wird zugekauft. Wenn ihr das kennt, es gibt ja bei den Bauhäusern und sonstigen Märkten so Steckdosen-Sets zum Kaufen mit einer Handfernbedienung.
Ja, die klassischen.
Jetzt haben wir einfach die Handfernbedienung ausgebaut und den Chip direkt kontaktiert und mit diesem Linux-System verbunden. Und drücken übers Linux einfach über IO-Pins die Taste.
Ja. Alles klar, verstehe.
Und so können wir diese handelsüblichen Steckdosen
ansteuern.
Und da drin ist eben ein Standard-Chip, kann man im Internet nachlesen. Das erkennt man daran, dass diese Steckdosen, die kompatibel sind, haben hier einen Schraube, die man aufschrauben kann mit Tip-Switches. Und wenn da 10 Tip-Switches drin sind, dann ist es sicher kompatibel. Wenn nicht, gibt es im Internet auch Kompatibilitätslisten mit diesen Steckdosen, aber wir bieten die Steckdosen auch an.
Also mit diesen Tip-Switches stellt man quasi die ID des Empfängers ein?
Ja, genau, eigentlich den Hauscode, wenn du so willst.
Kann.
Und die Adressierung. Und über das Linux-System kannst du es eben dann ansprechen. Und
die Kommunikation zur Handfernbedienung zur Steckdose, habt ihr reverse-engineert oder war das?
Die ist dokumentiert, weil es gibt über den Chip ein Datenblatt. Das ist ein Single-Chip-System, das kann man einfach nachlesen. Oder man schaut sich im Print mit der Lupe an und sieht mehr, wo die Taste hingeht.
Und auch wenn ich es jetzt nicht vorbestellt habe, kann ich das jetzt schon bei euch bestellen? Oder ist
schicke einfach ein Mail.
Sehr cool.
Entweder an osdomotics.com. Es gibt, glaube ich, wie heißt die URL jetzt?
Wir werden es
verlinken. Ja, es gibt auch die Webseite.
Cool.
Dann bekommt ihr einen Link auf die Shops, wo es dann gibt. Vielleicht gehen die Shops schon nächste Woche online. Das hängt auch vom Flo ab, der eben den Hackerspace-Shop betreibt. Ja.
Na, mir fallen natürlich ein paar Dinge ein, was man machen kann. Und es ist schön, dass es offen ist.
Ja.
Kann man die dann noch upgraden, wenn man den Chip für die normalen Steckdosen hat, kann man dann in dieselben Edge-Router noch zusätzlich den zweiten Chip verbauen?
Ja, das ist möglich, das sehen wir auch so vor. Bei der Steckdosensteuerung hängt dieser Funkchip an diesen IO-Pins. Und dieses Funkmodul ist nicht eingebaut. Wir bauen aber, wenn ich das runternehme, diese Leiste ein und es gibt dann dieses SIX-LoPAN-Funkmodul als Upgrade.
Okay, das heißt, ich kann das einschalten.
Ich kann das dann nachbestellen, reinstecken, Firmware updaten. Hier ist ein Stecker, da steckt man einen FDD an, Adapter.
Und kann ich dann.
Aber du steckst an und kannst über einen Bootloader updaten. In dem SIX-LoPAN-Funkchip ist dann schon die richtige Software drin und du kannst dann beides.
Ah, okay.
Wir wollten nur den Preis niedriger halten, dass es nicht gleich 200-300 Euro kostet, ohne irgendwas. Ja. Und so kostet es eben mit den Steckdosen 199 am Anfang. Und wird dann natürlich günstiger, wenn wir Stückzahlen haben. Ne?
Kannst du eine ganz typische Anwendung sagen? Was könnte jetzt also der typische Wohnungsbenutzer mit den Sachen machen? Wenn er sich
also meine typische Anwendung ist diese daheim. Ich habe einen ganz alten Radio daheim. Einer der ersten Transistorradio schon in Stereo. Ja? Mit einem Drehrad und einem Ein-Ausschalter. Ja? Und wollte eigentlich geweckt werden. der Handy-Vektoren ging mir auf den Nerv und ich wollte im Punkt 6 mit den Ö1 Nachrichten geweckt werden. Also habe ich mir dieses Gerät gebaut.
Natürlich nur deswegen. Du weißt, dass dein Handy eine Ö1 hat unter Android?
Nein, das muss analog gehen.
Okay, okay.
Ja. Der Radio muss analog sein. Und habe eben die Steckdose eingesteckt und habe dann in dem Linux gesagt, schalte um diese Uhrzeit die Steckdose ein.
Kronjob.
Natürlich, mit einem Kronjob, genau. Sagst du um diese Uhrzeit. Das Linux-System arbeitet natürlich zeitecht, weil es sich die Zeit aus dem, von den Timeserver im Internet holt.
Durch, Tag und Nacht, ne?
Das rennt Tag und Nacht durch. Verbraucht aber relativ wenig Energie, nämlich 2 Watt Spitze. Und ist dadurch auch energiesparend und weckt mich um Punkt 6 auf.
Super.
Vor allem brauchst du für das ganze Haus nur so ein Kastel, oder?
Man braucht nur ein Kastel,
Genau. Du kannst jetzt alle Steckdosen in deinem Haus damit
ansteuern. Ja, man kann mit der Grundausstattung kannst du 8 Steckdosen ansteuern. Wenn du das
Du könntest auch die Kaffeemaschine dann schon damit vorglühen lassen oder den Toaster oder so.
Warte, wir haben gerade was da ganz Tolles rausgefunden.
Bei SixloVPN ist es ja so, mit der Reichweite ist ja im Protokoll schon eigentlich vorgesehen, dass es sich automatisch Mesh Networking macht, oder?
Im Protokoll. SixloBahn kann entweder statisches Routing, das heißt, da muss ich schon wissen, wo ist der Horst und so weiter und der Gregor. Mhm. Oder ich kann sagen, nein, dynamisches Routing mit Hopping-System. Das heißt, ich sage, wo ist denn der Gregor zum Horst? Der Horst sagt, keine Ahnung, leiten wir es halt einmal weiter. Wer ist denn in der Nähe? Ah, der Gregor ist da und schickt es den Gregor. Ja, das nennt man Hopping. Das ist ein Hopping-Punkt, war dann der Horst. Mhm. Und man stellt dann eben ein, ich möchte das Protokoll haben mit bis zu 5 Hopping-Points. Das heißt, das kann sich dann 5-mal fortpflanzen und hat dann sozusagen die 5-fache Reichweite.
Okay, der Podcast ist nochmal überall hin.
Jeder Endknoten auch ein Repeater, so könnte halt dann auch.
Ja, wobei das überall hin, das bringt natürlich dann Probleme, weil dann ist das Netz zu, weil jeder jeden fragt. Ja. Dazu hat dann eben Cisco ein eigenes Protokoll entwickelt für SixloPAN. Mhm. Das nennt sich Roll Routing Over Lossy Links.
Okay.
Und das bedeutet dann, ich brauche nur 2 kennen. Ja. In Horst und in
Martin.
In Martin, ja? Die 2 kenne ich. Und jetzt sage ich, ich möchte mit Gregor reden und frage ihn und ihn. Also die 2 in Horst und in Martin. Und die kennen wieder nur 2.
Ah, die strengste.
Aber das reicht.
Florian und den Johnny.
Weil es könnte, der Horst könnte gerade einschlafen und nicht mehr reagieren, aber der Martin ist noch wach. Ne?
Also man kennt seine Nachbarn mal.
Man kennt seine Nachbarn. Und wenn ich beide nicht erreiche, dann mache ich wieder einen Neber-Discovery, nämlich einen sogenannten Broadcast. Mhm. Dann antworten mir die anderen 3 Herren, die da gegenüberstehen. Ich merke mir aber nur 2. Mhm.
Okay.
Und dadurch gibt es keine Überflutung der Netzwerke, was ja ein gewisses Problem bei gewissen anderen Protokollen ist. Ne?
Ja, besonders wenn man in jeder Ecke 10 von den Geräten umliegen hat, für alles. Alles damit steuert.
Aber ja, weiterer Anwendungszweck, wenn du dich von der Ferne aus irgendwie per SSH in deinen Home-Router einloggen kannst und dann von dort aus zum Beispiel Dinge anwerfen kannst, bevor ich nach Hause komme, starte die Kaffeemaschine, kommt der Kaffee schon gemacht.
Wenn ich im Urlaub fahre, anstatt der Nachbarin sagt, sie soll das Licht abends einschalten, damit die Einbrecher glauben, ich bin zu Hause, könnte ich im Urlaub, wie der Martin gesagt hat, mit der Telefonkarte in Kroatien, also mit der WLAN-Karte, mich einloggen zu Hause und das Licht dann einschalten.
Der SSH auf meinen DDWRT.
Oder als Cron-Shop irgendwie mit ein bisschen Random dazwischen
simulieren.
Perfekt. Kannst du auch simulieren, dass da von einem Raum zum anderen immer das Licht nacheinander aufdreht und dann wieder zurück.
Oder zum Beispiel
die Lichtspiele.
So
wie beim Kit.
Das nächste Ding, dass die Webcam auf dem PC hast mit Motion, Bewegungserkennung am Laufen, wenn die jetzt Bewegung erkennt, als Alarmträger, schaltet zum Beispiel dann ein Radio ein, wenn der Einbrecher reinkommt, läuft hinten auf einmal. Also man kann eigentlich 1000 Dinge damit basteln.
Okay,
solange man im Netzwerk ist kann man, und Linux drauf läuft, kann man eigentlich alles machen. Und mit genug Vorstellungskraft.
Ja, super.
Ja, und die Firmware und die Hardware-Sachen findet sie dann auf GitHub.
Sehr cool.
Teile sind jetzt schon auf GitHub gestellt, Teile muss ich noch hinstellen. Und ja.
Also echt.
Jedes eingeladen mit Open Source und Open Hardware findet auch die Schaltpläne dort. Wer will, kann es auch nachbauen.
Und der Projektname heißt OSD oder? Weiß man das jetzt schon?
OS Domotics.
OS Domotics.
Findet man auf GitHub. Und es gibt eben 2 Steuerungen: die Control-X1, das ist die ohne SixloBahn. Die Control-X2 ist mit SixloBahn, wobei man die X1 aufrüsten kann, dass sie beides kann.
Cool. Sehr gut. Sehen wir es dann, oder?
Ja, jetzt haben wir urviele Meldungen nicht verlesen.
Ja, jetzt glaub, das macht nichts. Meldung kann man auch lesen.
Also der Herr Stahlmann hat gepostet, dass man keine unfreien Spiele spielen soll.
Genau. Den Stahlmann nicht.
Das ist kontrovers. Und wenn man sich, weil ich finde, ich nehme mich voll gut den Stahlmann. Und wenn man unfreie Spiele spielt, soll man es wenigstens unter Linux tun. Das wäre seine.
Ja, Steam für Linux.
Ja, was? Ja, also darum ging es.
Das war ja nämlich ganz interessant, insofern, weil der Stahlmann ja sich direkt bezogen hat auf den Valve-Shop, der jetzt kommt.
Ja, Steam für Linux.
Genau, richtig, Steam für Linux. Und er hat dann auch so geschrieben, proprietäre Spiele sind unethisch.
Unethisch, ja, genau.
Unethisch,
ja.
eigentlich unethisch, ja.
Genau.
Und?
Ja, aber wenn man schon unethisch sein will, soll man es wenigstens unter Linux sein, weil es ist noch unethisch auf Windows zu sein.
Aber das ist jetzt sowieso bald aus alles.
Was ist Windows?
Windows? der Valve-Gründer und Ex-Microsoft-Mitarbeiter, egal wie er heißt, kannst googeln, der hat gesagt, Windows 8 ist für Spiele ein Schaß und deswegen machen wir jetzt Valve für Linux.
Geil.
Also spielen kann man auch nicht mehr damit.
Jetzt wird's eng.
Das ist der Vorteil, ja.
Wahrscheinlich gehen nur noch diese, wie heißt das noch schnell, XNA-Spiele sozusagen.
Also das muss mit Xbox.
Das ist Xbox. Ja.
Also diese
diese Entwicklungsumgebung von Microsoft.
Zahlen muss dafür, Games dass Windows,
die Nein, ich meine, ist dieses diesen .NET-Ableger für Spieleentwicklung. Keine Ahnung, wie das jetzt genau heißt. Das ist halt die Entwicklungsumgebung für Computerspiele von Microsoft.
Silverlight.
Nein, es heißt XNA.
Ich glaube, es heißt XNA Game Studio.
Das Gemeine ist, also der Vorteil ist, du entwickelst einmal und kannst es dann sowohl auf der Xbox als auch am PC publishen, sozusagen. Muss mit relativ
das ist schon wieder nicht viel zu viel böse Werbung, möchte ich mal sagen.
Aber der Nachteil ist, du musst dein Abo zahlen, dass du überhaupt entwickeln darfst.
Ja, genau. Das ist nämlich ganz, das ist alles böse, glaube ich.
Und unfrei und nix Linux.
Aber dafür kannst du auf die Handys dann alle Spiele tun, auf die 5 Windows 7 Handys, die schon im Umlauf sind.
Ja, das ist hoch
interessant. Ja, alle 5.
Was mir so aufgefallen ist, ich habe heute seit längerer Zeit wieder mal ein CT-Heft von Heise, also das kennst du, ein Computermagazin, durchgeblättert. Ich meine, ich will jetzt keine Werbung machen. Aber ich glaube, das ist eines der mit besseren Qualität.
Ja.
Und habe das durchgeblättert, absichtlich nicht gelesen, sondern geblättert. Und da ist mir aufgefallen, dass die PCs immer mehr in den Hintergrund treten in diesem Heft und die Tablets und die Phones und die Apps. Systeme kommen einfach immer mehr raus aus dem Heft. Und ich habe den Verdacht, dass der PC in seiner alten Form, wie diese Intel-Allianz, ne? Also man hat einen PC mit Intel-CPU und man hat ein Betriebssystem von einem Hersteller, nämlich von
Microsoft.
Wollte ich nicht sagen.
Ich habe mich beschmutzt.
Ich nehme an, die werden schon langsam kalte Füße bekommen und werden mit allen Mitteln versuchen, irgendwie wieder Fuß zu fassen. Mhm. Ja.
Auch besonders haben sie jetzt gerade ist der Poker hoch mit ihrem Windows 8. Das ist am Anfang noch so ein bisschen gelobt worden. Und jetzt gibt es schon, also alle Berichte, die ich gelesen habe, sind einfach gemischt. Diese Metro-Oberfläche, diese Touch-Ding, das ist halt ein Szenario vielleicht, das ganz praktisch, wo du Tablet umbauen kannst mit Tastatur zu einem Laptop oder so. Aber ob das jetzt für Core-Business, Hardcore-Business-Leute so interessant sind, dass sie das irgendwie in Kombination haben, bleibt abzuwarten, ob die Strategie aufgeht.
Das weiß man nicht, ja. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, auch Riesen können fallen, siehe Nokia. Ja. Das kann dann ganz, ganz rasch gehen, wenn man die Zeit übersieht. Ja, ich bin gespannt, was da passiert.
Ich auch.
Ja, too big to fail. Das Bild mit dem Todesstern. Ja, es ist, glaube ich, ja,
nur 10. Ja, das ist.
Ich habe heute zufällig gelernt, dass Windows XP auch noch nicht tot ist.
Ja, ich
glaube. Es gibt noch genügend. Nein, in Form von Windows Embedded war mir gar nicht bekannt, dass es das gibt.
Aha.
Da haben wir heute in der Arbeitswelt
gesagt,
Windows Embedded 2009 auf XP-Basis wird noch für die nächsten 9 Jahre mit Support bestückt. Ja, dann kann man sich noch heute Hardware bauen und Windows Embedded 2009. Also jetzt einmal der Bogen zum Bösen.
Ja, was ich erfahren habe, ist, wenn man zum Beispiel Sachen entwickelt, und von her schon Messgeräte kauft oder eben so spezielle Systeme zum Designer von Chips und so Sachen, dann bekommt man natürlich sehr teure Hardware und Software dazu, zu diesen PCs. Und meistens läuft diese Software nur unter Windows XP. Deswegen haben diese Hersteller von Hardware und Software Angelegenheiten zur Entwicklung von anderen Geräten, gibt es dafür nach wie vor Windows XP auch zum Kaufen von Microsoft.
Also Windows XP stirbt nicht.
Windows XP stirbt nicht, der Normaluser bekommt es nicht mehr, aber diese Firmen dürfen es weiterhin vertreiben, weil es eben zu viel Aufwand ist, die Software umzuschreiben.
Ja, also große Firmen, glaube ich, sieht man, trifft man XP.
Ja, weil sie 3.11 abgelöst haben. oder OS 2 war ja auch damals noch, bis vor ein paar Jahren manchmal so antreffen.
Ja, ist sehr langsam.
Ich hätte noch eine erfreuliche Kickstarter-Meldung zum Abschluss.
Sia Solo?
Hau rein.
Ja, die haben wir schon gesagt.
Achso, war ich wieder zu spät.
Nein, ich hoffe, es ist überhaupt Kickstarter und ich verwechsel es jetzt mit einer anderen Plattform. Ein Wiener Filmstudent und seine Kollegin aus Deutschland wollen einen Film machen über Bud Spencer und seine Fans.
Ah, ja.
Bud, der Movie. Und ja, sehr sympathischer Kickstarter-Movie, wir werden es verlinken. Und
ich mich nicht irre.
Ich hoffe, sie kriegen das Geld zusammen. Sie haben schon ein bisschen so Vorleistung gemacht, also sie haben Interviews gemacht mit Stuntmen und Produzenten und Bud Spencer halt in Italien untertitelt und sie wollen das so zu einer Art Dokumentarfilm über ihn und sein Leben und seine Fans halt zusammenbekommen.
Ja, wenn ich mich nicht irre, gibt es das Projekt schon seit ein paar Jahren oder so. Haben die schon so. Ich habe nämlich
schon länger dran gearbeitet, ja.
Aber ich glaube, jetzt ist vielleicht die Zeit reif mit den Plattformen,
dass
diese Art der Finanzierung jetzt mehr in den Köpfen der Menschen
versuchen ist. Versuchen das jetzt, ja.
Ja, cool.
Super. Ja, und heute gibt es ja hoffentlich im Anschluss das Interview zum Thema Community Supported Agriculture. Weil das Einzige, was nämlich noch böse ist, heißt Microsoft und Apple sind Supermärkte.
Verkaufen die noch Nahrung?
Kannst du kurz sagen, wie du zu dem Interview gekommen bist?
Ich hab die Sarah im Guerillagarten kennengelernt.
Ja.
Und sie hat bei einem CSA, das ist das CSA-Projekt in der Lobau, das heuer losgestartet hat, quasi mitgegründet sozusagen.
CSA heißt?
Community Supported Agriculture.
Okay, also gemeinschaftlich
organisierte Landwirtschaft.
Okay.
Alles weiter dann im Interview.
Passt. Gleich im Anschluss.
Ja,
und damit verabschiede
ich. Ja, genau. ich werde nächste Woche nicht dabei sein. Ich bin
Gregor.
In Urlaub. Der schnellste Weg aus Wien ist der Schnellzug nach Berlin.
Ja, können wir dich nicht über Hangout dann irgendwie live einschalten oder so?
Ja.
Du könntest noch ein paar Themen vorbereiten und das Logo
machen. Ja, wenn ich irgendwo WLAN bekomme.
In Berlin gibt es gratis Hotspots. Es gibt ein Hacker-Center, wenn wir dich hinschicken.
Ja, also das heißt, da bin ich nächste Woche vielleicht doch dabei. Oh Mann. Werden wir mal sehen. Ja, und dann fahre ich ja noch nach Kassel und schaue mir die Dokumente an. Ich werde auf jeden Fall das Mikro mitnehmen. Wie ich mich selber kenne, bin ich strunzfaul auf meinen Urlauben und werde das Mikro nicht auspacken. Aber es wäre
halt
lustig vielleicht, ja genau. Vielleicht auch ein Interview mit Nestor oder so, mal schauen,
ja, was da zusammenkommt.
Okay, genau, ein bisschen
das heißt, Safari zwei Wochen kann ich bist du weg oder eine Woche?
Ich fahre am Freitag und am 13. komme ich wieder zurück. Ich glaube, eine Woche lasse ich aus und dann geht es, glaube ich, schon wieder mit dem nächsten Podcast
an. Passt.
Ja, passt.
Na gut, wir treffen uns aber hoffentlich nächsten Dienstag.
Selbe
Zeit, 19 Uhr.
Also nein, ich bin nächsten Dienstag auch nicht da.
Du auch nicht.
Ich bin nur noch nächsten Dienstag da.
Nächsten
Dienstag auch nicht da. Ich bin jetzt zwei Wochen weg.
Okay. Martin, bist du da?
Ich bin da, ja.
Okay, dann wir zwei machen einen Politik-Podcast, der sich gewaschen
hat. Ich bleib doch zu Hause.
Ich wollte kommen, aber...
Tja, dann bis nächste Woche und jetzt viel Spaß mit dem Interview
mit der Sarah. Sarah.
Ja. Tschüss.
Okay. Bis dann. Wo muss ich da drauf? Ciao. Rot, oder?
Ja, rot.
Das ist mein erstes Interview jetzt.
Ah, okay.
Nein, ist doch. Ja, okay, passt. Es geht übrigens schon los. Also, du hast da. Also, warte mal kurz. Sollen wir eine kurze Vorstellung machen? Ich bin der Martin, ihr kennt es mir eh schon wahrscheinlich. Und du, wer bist du?
Ich bin die Sarah. Ich komme aus Wien, studiere internationale Entwicklung und beschäftige mich viel mit CSA, also Community Supported Agriculture. Und bin frisch zurück von einer Austauschreise in Deutschland, wo ich mir unterschiedliche Projekte in dem Bereich angeschaut habe.
Ja, das ist natürlich sehr spannend für uns.
Und davon möchte ich ein bisschen was erzählen. Ja.
Bei wie vielen Projekten wart ihr da?
Wir waren bei einer größeren Gartenkoop, also bei einer größeren CSA. Wir waren dann noch bei der Gartenkoop Setzling. Das ist ein sehr kleines Projekt in den Kinderschuhen. Und dann haben wir uns noch mit Vergemeinschaftung von Land generell beschäftigt und haben uns da ein ganz ein anderes Beispiel angeschaut, nämlich das Greta-Geländer in Freiburg. Das ist ein Projekt im Mietshäuser-Syndikat. Das ist ein vergemeinschaftetes Haus und wir haben uns überlegt, gemeinsam mit Leuten, die das Projekt besser kennen, wie man Land auch vergemeinschaften könnte für Community Supported Agriculture.
Ja, und als erstes mal vielleicht das Erste, was Community Supported Agriculture überhaupt ganz allgemein bedeutet.
Also wenn man das mal übersetzt, dann bedeutet das gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft. Und das ist eine Möglichkeit, Landwirtschaft außerhalb vom internationalen Marktdruck zu betreiben, beziehungsweise außerhalb von der kapitalistischen Konkurrenz. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen. Ganz einfach bedeutet das, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb seine Produkte nicht mehr mit einem Preis versieht. Das heißt, das Joghurt zum Beispiel kostet jetzt nicht 1 Euro oder 2 Euro oder 50 Cent oder 25, sondern dass dieser Hof ein Budget aufstellt für eine Saison und sich eine Gruppe von Leuten sucht, die den Hof gemeinsam mindestens über diese Saison trägt mit finanziellen Beiträgen. Die können je nach Möglichkeit der Mitglieder auch unterschiedlich groß sein. Manche halten sich an einen Durchschnittsbeitrag. Das Wichtige ist, dass die Mitglieder für die Landwirtschaft zahlen und nicht für die einzelnen Produkte. Was auch für die Bäuerinnen und Bauern dann bedeutet, dass sie anders wirtschaften können. Nämlich einfach in dem Bereich, den sie von der Gesellschaft übertragen bekommen, Nahrungsmittel erzeugen und nicht Marketing-Experten sein und gegen einen globalen Konkurrenzdruck mit möglichst billig produzierten Lebensmitteln ankämpfen, sondern so produzieren, wie sie es wollen. Und die Konsumierenden oder auch die Teilhaberinnen und Teilhaber an der Landwirtschaft dann in dem Fall haben eine Vereinbarung mit diesem Hof für diese Saison und sind damit versorgt, teilen aber auch das Risiko. Das heißt, gute und schlechte Ernte wird geteilt.
Das heißt, die Mitglieder oder wie immer die Teilhaber, die kriegen dann wöchentlich oder so ihr Gemüse von dem Hof. Und funktioniert das dann so, dass die ihren kompletten Gemüsebedarf über die CSA decken?
Das ist unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich, weil jede CSA ihr eigenes Modell hat. Es gibt Modelle, da gibt es Kisten, da kriegt man eine Kiste geliefert, da schätzt man sich ein, ich will eine große Kiste, eine kleine Kiste, ich will zwei Kisten. Es gibt in der Nähe von Wien, in Gensendorf, ein ganz interessantes Projekt, wo ich jetzt als Praktikantin auch arbeite. Das ist der Gärtnerhof Ochsenherz, Gela Ochsenherz. Gela bedeutet gemeinsam landwirtschaften. Das ist so eine CSA und dort gibt es auch die Möglichkeit der freien Entnahme. Sprich, ich schätze mich ein, wie viel Gemüse ich brauche und zahle dementsprechend und auch in Rücksichtnahme auf meine ökonomischen Möglichkeiten einen Beitrag zu dieser Landwirtschaft. Und dann kann ich schauen, nach 2-3 Wochen merke ich vielleicht, okay, ich brauche ein bisschen weniger, ich brauche ein bisschen mehr, um über die Woche zu kommen. Der Witz ist, ich gehe zum Marktstand und bezahle das Gemüse nicht, weil ich habe den Hof bezahlt. Ich gehe hin und nehme, was ich für die Woche brauche. Und es gibt nicht nur Projekte mit Gemüse, sondern es gibt auch, vor allem in Deutschland, in Österreich gibt es das meines Wissens noch nicht, Projekte, die eine Vollversorgung ermöglichen, sprich Brot, Milchprodukte, jede Art von Getreide, auch Fleisch teilweise.
Ah, interessant. Das heißt, da kommt man dann komplett ohne Supermarkt aus.
Ja, das ist das Potenzial, das diese CSAs haben. Da müsste man doch glatt nicht mehr zu den Supermärkten.
Und wie unterscheiden sich sozusagen die CSAs, die du in Deutschland angeschaut hast, untereinander und von der, die es in Wien gibt, Ochsenherz?
Also sie unterscheiden sich zum Beispiel in der Anteilhabe an der Landwirtschaft. Ich habe ein Projekt gesehen, das fand ich sehr interessant. Das ist für mich die Kooperative schlechthin, weil die Mitglieder auch dort arbeiten. Also es gibt unter Anführungszeichen verpflichtende Mitarbeitseinsätze. Das sind nur 4 Tage in der Saison, also 4 Tage im Jahr. Die werden aber auch nicht kontrolliert. Aber dadurch haben die Mitglieder alle Anteil an der Landwirtschaft auch im praktischen Sinne, weil sie es kennen, weil sie einander kennen, weil sie wirklich eine Community bilden. Und je nach Modell ist das halt mehr oder weniger ausgeprägt. Es gibt auch Modelle, da fühlt man sich noch ein bisschen mehr wie eine Kundschaft beim Bauern, nur man hat halt einen Vertrag. Und es gibt wieder Projekte, die sind ganz, ganz stark von unten, wo wirklich Leute anfangen, gemeinsam einen Hof oder eine Fläche zu suchen und dort von null weg als Gemeinschaft starten, Landwirtschaft zu machen. Aber das Feld ist riesengroß. Also es gibt die unterschiedlichsten Modelle und in jeder Situation passt für die Leute was anderes. Und das ist ja das Schöne, dass man das, wenn man es selbst gestaltet, flexibel gestalten kann.
Wie viele Mitglieder gibt es da so bei den CSAs? Kann man da sagen, das sind alle ungefähr gleich groß oder sind die Größen komplett unterschiedlich?
Die Gartenkoop Setzling, die hat momentan 2 Leute, die mit Gemüse versorgt werden und dann noch 2, 3 fixe Mitglieder, die in einer anderen Form Teil an der Landwirtschaft haben. Dann die Gartenkoop Freiburg, das sind 260 Mitglieder. Mhm. Ochsenherz hat 250 Ernteanteile, circa 225, genau. In Zertlett gibt es eine mit, ich glaube so, jetzt weiß ich keine Zahlen genau, 20 circa, zwischen 20 und 40 irgendwo war das. Es ist ganz unterschiedlich groß und es gibt in Deutschland diesen Vorbildbetrieb für viele andere CSAs, der für viele Starts ausschlaggebend war, der ist sehr, sehr groß. Ich weiß jetzt keine Zahlen, aber das ist der Buschberghof. Mhm. Der ist nochmal bedeutend größer, besteht auch schon sehr lange. Und es ist auch in den unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich verbreitet. In Frankreich gibt es mittlerweile 2000 AMAPs, heißen CSAs dort. In Österreich sind jetzt nur ganz wenige Projekte. In Deutschland sind es schon ein bisschen mehr. Und es gibt durch diesen Austausch, die Deutschlandreise war ja nur eine, das ist ein ganzes Projekt von unterschiedlichen Austauschreisen, in dem diese Deutschlandreise integriert war. Das hat auch viele Start-ups provoziert jetzt. Wo man aber noch nicht weiß, wo das hingeht. Also es gibt in jedem Land unterschiedliche Herausforderungen.
Ich finde es ja besonders spannend, dass es eben ACSA gibt mit 2 Gärtnern und 5 Leuten, die versorgt werden. Das heißt, wenn man zu siebt ist, kann man schon losstarten.
Ja, je nach den Umständen. Ja. Das ist natürlich in Stadtnähe was ganz anderes, wie wenn du wirklich am hintersten Eck irgendwo relativ unzugänglich liegst und die Leute rund um dich auch ihre eigenen Hausgärten haben. Mhm. Wie hältst du da eine Landwirtschaft in einer Kooperative, ohne dass sie von Marktdruck wegrationalisiert wird? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das passiert, um unsere Gesellschaft wieder, wenn ich jetzt das Wort verwenden darf, resilienter zu machen. Das heißt, widerstandsfähiger zu machen gegen Krisen, gegen Schocks. Wenn wir uns in unserem näheren Umfeld versorgen können und wenn wir das noch dazu auf eine kooperative Art und Weise tun, dann haben wir eine sehr stabile Gesellschaft und die ist nicht so anfällig für Krisen, sei es jetzt politische, ökonomische, soziale, was auch immer. Und das ist was auch ein sehr wichtiger Punkt an der CSA ist. Das ist nicht nur dieses Vorantreiben einer Vor-Ort-Versorgung und dieses Schließen von regionalen Wirtschaftskreisläufen, sondern das ist auch der Punkt, dass sich in so einer CSA eine Kultur der Kooperation entwickelt, eine Kultur des Füreinandersorgens. Und das ist etwas, was sich unsere Gesellschaft, glaube ich, wieder leisten sollte.
Ja, genau. Besonders wenn man schaut, für was für ein Blödsinn man im Supermarkt Geld ausgeben kann, ist gescheiter, man macht es bei einer CSA. Ja. Und vielleicht noch ganz eine andere Frage. In der Montessori-Pädagogik ist vorgesehen, die Maria Montessori hat sich ausgedacht für Kinder von 12 bis 15, wenn ich mich richtig erinnere, überhaupt die ganze Schule auf einen Bauernhof unter Anführungszeichen zu verlegen. Hast du da irgendwas gesehen, dass es da Zusammenarbeit gibt mit Montessori-Schulen zum Beispiel?
Zusammenarbeit
mit Schulen? Oder mit Schulen generell ist vielleicht auch spannend.
Habe ich konkret nichts gesehen. Ich schließe nicht aus, dass es das gibt. Es ist natürlich ein sehr interessanter Tummelplatz für Kinder.
Ja.
Es gibt immer wieder die Situation, dass Leute, die eine Familie haben, zum Mitarbeiten kommen. Und wenn sich dann die Mitglieder untereinander irgendwie verabreden können, dass einer oder eine auf die Kids schaut und die können ein bisschen was von der Landwirtschaft mitkriegen und von der Art und Weise, wie die Leute dort miteinander umgehen und miteinander was auf die Beine stellen und die anderen können mitarbeiten, dann hat das für alle natürlich einen Lerneffekt.
Genau, ja.
Und das ist auf einer Landwirtschaft auch irgendwie dieses Dinge in die Hand nehmen, Dinge aktiv tun, sich selber Gedanken machen, was muss gemacht werden und wie mache ich es. Das ist auch was die Selbstständigkeit fördert. Und das brauchen nicht nur Kinder.
Ja, eben. Vor allem, wo ja die Kinder in den Schulsystemen, die in Europa verbreitet sind, nicht am Bauernhof sind.
Und vor allem Folgen lernen.
Ja.
Regeln, die sie vielleicht gar nicht an ihrem Umfeld im ersten Moment nachvollziehbar finden können. Da sind viele Sachen halt so, weil sie so sind.
Ja, genau. Das ist ja der Punkt, warum es gerade von 12 bis 15 sich besonders anbietet. Ja, wenn jetzt sich jemand für CSAs interessiert von unseren Hörern, wie kommt man da am besten weiter?
Wenn sich jemand für CSAs interessiert, dann kann man sich an Agrarattack wenden. Jetzt habe ich die Adresse nicht parat. Das ist jetzt
peinlich.
Ja, das wäre super, wenn ihr die verlinkt. Aber es gibt einen Mail-Verteiler, auf den man sich eintragen kann. Und da kriegt man die Infos über CSAs zugeschickt. Kann auch selber aktiv über den CSA-Verteiler mal schreiben, hey, ich fände es total interessant, eine CSA in meiner Umgebung zu finden oder zu gründen. Weiß da irgendwer was? Will da irgendwer auch? Die Adresse findet ihr dann verlinkt auf der Seite.
Man findet damit, also die Agrar-Attack-Mailingliste findet man mit Google. Die habe ich vor kurzem selber gesucht.
Mhm. Aber Agrar-Attack ist, das ist ein breiteres Spektrum, genau. Was die abdecken. Da geht es generell um Nahrungsmittelsysteme, um Ernährungssouveränität, um ungleiche Verhältnisse global auch. Und es gibt dabei eine extra Mailingliste, die sich ausschließlich für CSA reserviert.
Oh, super, da muss man ja gleich eintragen.
Genau. Und was in dem Bereich auch noch interessant ist, sind die Food-Coops.
Genau. Und unsere Hörer wissen eh schon, was ein Food-Coop ist, hoffentlich, wenn sie aufmerksam zugehört haben.
Eine Food-Coop ist sowas wie ein gemeinsam organisierter Kreisler. Mietet man sich gemeinsam einen Raum, da bringt man die Produkte hin. Die Produkte bestellt man gemeinsam bei lokalen Bäuerinnen und Bauern, die man sich selbst aussucht. Das sind Sammelbestellungsvereine für lokale Lebensmittelversorgung.
Genau. Sollen wir noch irgendeinen coolen Abschluss? Willst du noch ein Schlussstatement abgeben?
Ein Schlussstatement?
Sollen wir noch sagen, was Ernährungssouveränität ist?
Oh je, da gibt es nämlich eine offizielle... da gibt es mehrere offizielle Definitionen davon. Ich traue mich jetzt einfach mal, das frei zu formulieren. Ernährungssouveränität ist die Fähigkeit, sich für alle sozial verträglich und für die Umwelt sozial verträglich vor Ort unabhängig mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Gibt es noch mehrere Aspekte, die mir jetzt wahrscheinlich spontan nicht einfallen, die sicher auch sehr, sehr wichtig sind. Es gibt im Internet zu finden die Niellini-Deklaration. Niellini war das Forum für Ernährungssouveränität in Krems, August letzten Jahres. Und da gibt es auch einige Dokumente, die im Internet findbar sind, wenn sich da wer genauer einlesen will. Und abschließendes Statement von mir ist, wenn es euch nicht schmeckt, im ganz praktischen Sinne, wie es schmeckt man etwas im Supermarkt angeboten wird, und im übertragenen Sinne, wie es passt mir nicht, wie unser Lebensmittelsystem gerade organisiert ist, dann werdet aktiv. Es ist eine wachsende Bewegung, die Stadtgärten mit einschließt, Foodcoops mit einschließt, die Community Supported Agriculture mit einschließt, die uns wirklich ermöglicht, wenn wir uns trauen und wenn wir uns organisieren gemeinsam, unsere Ernährung und auch unser Miteinander auf neue Beine zu stellen. Und das ist was, was in Zeiten einer multiplen Krise schön ist, das zu wissen, dass es gar nicht so schwer ist. Man muss nur ein, zwei Schritte machen.
Genau, großartig. Danke für das Interview.
Gerne.